Ah, der Herr Kollege Dr. Remford. Wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's Ihnen?
Ah, wertgeschätzter Kollege Dr. Wörl, einfach wunderbar. Die Operation Covid-19, also Controlled Vaccination of Idiots 2019, war ein voller Erfolg. Die Zielpersonen haben sich freiwillig vor den Impfberegnern am Brandenburger Tor versammelt. Und dabei haben die sogar ihre Kinder mitgebracht. Ihre Kinder, vollkommen freiwillig.
Ja, genau das habe ich Ihnen ja damals vorhergesagt.
Und ihr Tipp mit Telegram und dem veganen Koch und dem Schlagersänger. Köstlich, köstlich. Werter Kollege, ich bewundere Ihre Arbeit und Ihren Einfallsreichtum.
Warten Sie nur ab, bis Sie meine neueste Forschung zu Gesicht bekommen. Um auch endlich den letzten Impfverweigerer zu erwischen, habe ich etwas Revolutionäres entwickelt. Im Sommer habe ich Mücken gezüchtet, die Impfstoff injizieren können. Es haben bereits groß angelegte Tests stattgefunden. Diese Mückenart stammt aus Skandinavien und ist auch bei Temperaturen von 5 Grad Celsius noch aktiv. Im Gegensatz zu normalen Mücken verursacht dieser Stich keinen Juckreiz und ist auch nur für wenige Minuten sichtbar.
Herr Doktor, ich staune. Aber warten Sie mal, werden da nicht die Gegendemonstranten auch erwischt?
Nein. Das ist ja gerade einer der genialen Punkte meiner Impfmücken. Die Gegendemonstranten bekommen bei ihrer Bezahlung ein Serum ausgehändigt, das die Mücken abschreckt. Sie, mein lieber Kollege, werden als systemwichtiger Wissenschaftler natürlich, genau wie die Antifa und unsere großen Führer, auf konventionelle Weise mit einem hochwertigen Impfstoff versorgt.
If you base medicine on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
Methodisch Inkorrekt, Folge 179 vom 24.11.2020, direkt von der Demo für die Freiheit der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein kreativer Realitätsverweigerer Reinhard Remford.
Mich werdet ihr nicht kriegen, niemals!
Und ich würde niemals einen Vergleich mit Opfern der NS-Zeit machen. Nicolas Wörl, Glück auf! Da sind wir wieder. Es wird immer absurder, oder?
Ja, Das kann man einfach nicht anders sagen.
Man kann doch wirklich langsam nicht mehr unterscheiden, was jetzt wirklich noch Satire ist oder ob es wirklich...
Ja. Über den Punkt sind wir raus. Ich möchte dazu sagen, bei diesem Intro, dieser Abschnitt mit den Impfmücken, ne, der ist bis auf 2-3 Worte, ist der 1:1 so aus Telegram abgeschrieben.
Hat man
mit
das
allen
eigentlich,
Details.
Ist das denn eigentlich, da könnte ja auch ein Troll sich reingewanzt haben, ne, und könnte...
Ja, da gehe ich fest von aus. Also den hatte ich an dem Tag auch gesehen, das Ding. Ich lese ja in einer kleineren Telegram-Gruppe, lese ich mit tatsächlich. Die hat so knapp 300 Leute, also 300 Mitglieder. Weil wenn du in so einer großen mitliest, da geht gar nichts mehr. Ne? So Attila Hildmann, wenn du dir das auf Telegram durchliest, da kriegst du auch keinen Überblick. Aber wenn du dir so eine kleine Gruppe suchst, so einen Regionalverband Querdenken, da kriegst du... Regionalverband Querdenken, wenn du da irgendwie irgendeine kleine Stadt raussuchst und da mal mitliest, dann kriegst du halt mal mit, wie die Leute so drauf sind. Und das ist wirklich krass. Also ich meine, jetzt nach, ich weiß nicht, 2 Monaten oder so, sind die Leute in diesem Chat dann auch auf die Idee gekommen, so, warte mal, wenn wir irgendwas planen, sollten wir das vielleicht nicht in diesem öffentlichen Chat machen, sondern irgendwie privat. Und die Gruppe, in der ich mitlese, die wird leider morgen eingestellt.
Oh, echt? Warum?
Die wird morgen gelöscht, ja. Ja, genau aus dem Grund, weil die halt sagen, wir müssen uns privat vernetzen, also hier geht das nicht mehr und auch hier werden wir überwacht, so in etwa. Die Gruppe hat auch irgendwie 300 Mitglieder, ich glaube davon sind, weiß ich nicht, 200 Leute, die irgendwie aus Interesse, so wie ich, mitlesen oder Journalisten und der Rest halt dann die wahren Querdenker, aber... solche Sachen wie das, ne, was wir hier mit den Impfmücken hatten, das wurde in der Gruppe nicht geteilt, also so durch waren die nicht. Was geteilt wurde, sehr, sehr viel, was man auch gerade wieder sehr deutlich beobachten kann, sind Reden und Inhalten der AfD. Hm. Die sind nämlich jetzt weg vom Flüchtlingsthema, die fischen
die
jetzt tatsächlich
Neues,
bei
ne,
den,
jetzt.
Genau, die haben was Neues und da fischen die und zwar ohne Gnade, mit voller Breitseite, also Wahnsinn. Und wenn du dann diesen Querdenkengruppen, also zumindest in der ich war, mitliest, die sagen, wir sind unpolitisch. Wir sind ne, rechts ist, also wir sind Extremismus ist immer blöd. Wir finden rechts doof, wir finden links doof. Wir sind die Mitte. Aber die Antifa ist das Feindbild bei denen. Das ist so, also die sind eher, also die sind, glaube ich, Mitte rechts offen.
Ja, vermutlich. Also gut, wenn ja. sie Mitte sind, also die Antifa ist ja jetzt auch nicht direkt Mitte, ne? Also dass Leute, nee, die
natürlich
bei
nicht,
Querdenken
natürlich nicht,
das sind, ist, sagen, das sind unsere Gegner, kann ich jetzt vom Spektrum her verstehen.
Das ist bei denen das klassische Feindbild, zumindest in den Gruppen, in denen ich mitgelesen habe. Da sind Rechte sind nicht vorhanden auf der Demo. Man möchte nicht als rechts bezeichnet werden, weil man ist ja nicht rechts. Und Grün, also trotzdem sind die anderen Grün links versifft. Und also man hat das komplette Wording der Rechten übernommen, ist aber selber nicht rechts. Also will selber nicht rechts sein. Wie heute irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es auf Twitter war, so schön geschrieben hat, wenn Nazis mit dir in die gleiche Richtung marschieren, wenn Nazis mit dir marschieren, läufst du wahrscheinlich in die falsche Richtung.
So. Ja, das haben wir ja auch schon mal gesagt. Ne? Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich bin kein Nazi, aber wenn ich auf einer Demo bin, wo auf einmal die Hälfte Nazis sind oder keine Ahnung wie viele, dann gehe ich nach Hause. Also dann mache ich eine andere Demo. Dann mache ich meine eigene Demo mit Blackjack und Nutten. Also das macht man einfach nicht. Also, das kannst du einfach nicht machen. Und dann ist ja die nächste Geschichte, die passiert ist. Und dann kommen noch widerliche Vergleiche mit Opfern der NS-Zeit.
Also, das hatten wir heute.
Mich mit Sophie Scholl zu vergleichen, weil ich genauso alt bin und genauso verfolgt. Da fällt einem einfach nichts mehr zu ein, oder? Und also dieses Video war ja wirklich herausragend. Ne? Also in all seinen Nuancen. Ja. Also einmal natürlich ganz fantastisch, dass dieser Ordner sagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr hier für so Spinner.
Wir sollten es kurz beschreiben für die Leute, die es nicht gesehen haben, weil da sind bestimmt ein paar dabei.
Also irgendeine Querdenkerin, wie heißt sie, Nadine oder?
Jana ist es, glaube ich. Ich glaube, auf Twitter trendet Jana.
Ja, könnte sein. Ja, genau.
Ich guck mal.
Stand auf einer Bühne und hat halt gesagt, sie ist genauso verfolgt. Sie fühlt sich wie Sophie Scholl, weil sie genauso alt ist und genauso verfolgt ist und einfach nicht mehr in Freiheit leben kann. Und im Widerstand ist jetzt seit mehreren Wochen und dann ist ein Ordner, der eigentlich dafür, ja, keine Ahnung, für die Bühnensicherheit sorgen sollte, hat seine Weste ausgezogen, hat ihr die auf die Bühne geknallt und hat gesagt, für so einen Scheiß mache ich nicht den Ordner, ich gehe nach Hause. Sie sich dann beleidigt umgedreht, weil sie weinen musste offensichtlich, weil sie so getroffen war von der Ablehnung und versuchte noch irgendwie wieder die Fassung zu finden. Aus dem Publikum kamen dann auch noch ein, zwei Rufe und dann hat sie klassischen Mic Drop, hat das Mikro fallen lassen und ist von der Bühne gestürmt.
Ich glaube, die hat angefangen zu heulen.
Ja, hat geheult, das ist so von der Bühne so. Gestürmt und ist dann tatsächlich nachher nochmal wiedergekommen, aber das Video stoppt dann da erstmal. Und das ist wirklich ein kleines Kunstwerk, muss man sagen, weil da einfach so viele Elemente drin sind. Ne? Also einfach mal schon dieser Ordner, der ganz fantastisch reagiert hat. Aber auch sie. Also sie ist wirklich der Knaller eigentlich, weil also psychologisch ist das, glaube ich, interessant. Sie steht da auf dieser Bühne, hat in ihrem Leben noch nie Ablehnung in irgendeiner Art erfahren. Faselt irgendwas davon, dass sie eben bis in alle Ewigkeit kämpfen will und gar nicht anders kann. Sie kann nur kämpfen. Und dann beim ersten Wort der Ablehnung oder der Gegenmeinung stürmt sie halt von der Bühne. Das ist halt schon absurd. Aber also was psychologisch dahinter steht, ist, glaube ich, spannend, weil sie kommt, glaube ich, aus so einer Generation. Sie sagt ja, sie ist 22 irgendwie. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass jeder 22-Jährige so ist, aber das ist so meine große Sorge, dass das so eine Generation ist, die noch nie irgendwie wirklich Ablehnung erfahren hat. Und immer diesen Scheiß erzählen konnte. Also immer auf den Rücken geklopft wurde und gesagt hat, toll, dass du hier auch mal eine Rede hältst, finde ich super.
Meinst du, das ist so ein Generationending?
Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist das jetzt einfach nur ich bin alt und verbittert und dann fängt man ja an.
Junge Leute.
Genau. Aber ich habe wirklich ein bisschen die Sorge, dass das so Leute sind, so eine Generation ist, die nie Probleme hatte. Ne? Gab immer genug zu essen, gab immer genug im Wesentlichen zu arbeiten, genug Geld. Die einzige Frage war eigentlich immer, womit unterhält man sich so, und Unterhaltung war halt auch immer da. Und dann macht man sich halt irgendwann die Probleme selber. Und dann sagt man halt, okay, ich lebe in einer Diktatur. Die Frau Merkel schränkt dermaßen meine Freiheit ein, dass ich gar nicht mehr, dass ich wie Sophie Scholl jetzt im Widerstand bin. Und du verlierst total den Blick auf die Realität, dass du eigentlich ein wunderbares Leben hast in absoluter Freiheit. Die Tatsache, dass du da auf der Bühne stehst, ist ja ein Zeichen dafür. Und du verlierst einfach den Kontakt dafür, was eine geschmackvolle oder gerechtfertigter Vergleich ist. Und mit Sophie Scholl sich zu vergleichen, ist verdammt nochmal kein gerechtfertigter Vergleich. Und wenn du dann Gegenwehr kriegst, dann stürmst du von der Bühne und sagst, damit, also so viel Ablehnung wollte ich dafür jetzt eigentlich nicht bekommen. Das stimmt doch psychologisch irgendwas nicht, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also ein Teil davon, von dieser Argumentation oder von dieser Einschätzung, könntest du ja auch, wenn du ein alter, verbitterter Mensch, weißer Mann bist, der sein SUV fährt, gegenüber den Fridays for Future-Leuten haben, ne? Nur, dass die halt, kann man sagen, sich halt die Wissenschaft hinter sich stehen haben, ne? Das ist eine real existierende Angst, die haben. Aber wenn das in deiner Welt nicht real ist, ne? Also wenn du in einer Welt lebst, in der der Klimawandel nicht real ist und du das alles nicht glaubst und so weiter, dann hast du an der Stelle genau den gleichen Blick. Ne? Also das das soll jetzt keine Rechtfertigung für die Leute sein, aber man kann verstehen, dass die vielleicht so reagieren auf Fridays for Future, dass sie sagen, da sind irgendwelche jungen Leute, die haben noch nie gearbeitet, die haben ja noch nichts in ihrem Leben gemacht und so weiter und jetzt plötzlich sagen die mir, dass ich meinen SUV nicht mehr fahren darf. Verstehst du, was ich meine? Dass das.
Ja, mit gut, der aber Ablehnung, das ist ja. Also, ja, ich verstehe, ja, glaube ich, was du meinst.
Das ist
aber
ein Unterschied. Ich will nicht Fridays for Futures mit Querdenken vergleichen. Bei weitem nicht. Aber so, wie Leute da drauf gucken können. Also.
Aber das eine sind halt wissenschaftliche Fakten, die hinter den Fridays stehen. Ja, ja. Und das andere ist ein geschmackloser Vergleich mit jemandem, der wirklich verfolgt wurde und nicht nur verfolgt wurde, sondern der den Kopf verloren hat. Also,
ja, das ist ja nicht der erste. Also, diese ganzen Nazi-Vergleiche an der Stelle, die Querdenken. Ich sage einfach mal die Querdenker, auch wenn die Gruppe noch bunter gemischter ist, aber auch in dieser Gruppe, in der ich mitgelesen habe, wie oft ich da mit also lesen konnte gegen die Hygienediktatur. Die haben ja dieses überarbeitete Hygienegesetz jetzt das jetzt vor ein paar Tagen verabschiedet wurde in diesem Chat immer Ermächtigungsgesetz genannt. Allein dieses Wording ist so daneben, ne? Also das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht.
Aber ich finde meinen Vergleich wirklich gerechtfertigt, weil diese hieß sie jetzt? Jana steht auf dieser Bühne
wie
so ein total verzogenes Girl und sagt, ihr geht's einfach schlimm und sie lebt in einer Diktatur. Das ist wie, wenn meine Kinder sagen, ich bin doof, also ich, der Papa ist doof, weil die dürfen hier nichts.
Ja, richtig, die dürfen ja auch nichts, habe ich ja miterlebt. Die dürfen gar nichts, dürfen die.
Die müssen immer, die haben nur beschränkt Medienzeit und so. Und eigentlich ist das eine Diktatur hier, ein Schreckensregime, was ich hier führe. Und dann sitze ich auch manchmal hier so fassungslos und denke so, das kann doch nicht sein, dass diese Kinder das wirklich glauben, weil die Menge an Spielkonsolen, die haben und extra Bonuszeit, die manchmal an den Medien haben, das geht auf keine Kuhhaut, würde ich jetzt mal so sagen. Aber
das ist wie bei den Hygienedemos oder wie auch immer man den Quatsch nennen möchte, wenn du die Leute fragst, wogegen gehen sie denn auf die Straße? Wir haben keine Meinungsfreiheit mehr. So. Moment, was meint sie? Ja, ich bin hier, um meine Meinung zu sagen. Worum geht's denn? Wir haben keine Meinungsfreiheit mehr. Wir werden unterdrückt.
Erinnert mich so ein bisschen an.
Das Leben ist Brian.
Es gab mal ein Video von den Ärzten, so ein Behind the. Was weiß ich, also so ein Tour-Video eigentlich.
Ja.
Und da hat Bela erzählt, er hätte mal eine Demo angemeldet gegen Ruhestörung und da hat er erzählt, wie die über die Berliner Straßen gegangen sind und geschrien haben die ganze Zeit, Ruhe, Ruhe, Ruhe.
Ja, das ist ungefähr das gleiche Kaliber. Ich kann es auch nicht, also ich kann es auch nicht. Ich bin auch müde,
nein, ich bin auch müde, zu hören,
so, man muss den Leuten ja zuhören und so, nein, irgendwann ist vorbei.
Ja, doch,
irgendwann
ja,
ist
man muss ja, genau, ja, das ist der Punkt. Ne, dat, wenn die Leute Angst haben, dann darf man die nicht alleine lassen, dann muss man sich um diese Angst kümmern und man muss mit denen reden wahrscheinlich. Man sollte zumindest versuchen, mit denen zu reden. Aber es gibt eine Grenze, wo man sagt, es geht nicht mehr. Komm von dieser Bühne runter, Mädchen. Du machst dich lächerlich. Du kannst dich nicht, auch wenn da jetzt 5 Leute vor der Bühne stehen, die jubeln, das ist, alle anderen packen sich an den Kopf bei den Vergleichen. Komm mal klar. Nazis? Ja. Also, so viel Scholl?
Oh. Ja, das hast du, ich habe auf Twitter mir vorhin den Hashtag angeguckt und da hat jemand noch aus einer anderen Rede von ihr berichtet oder aus einem früheren Teil oder so. Weißt du, was Jana aus Kassel beruflich macht?
Sie will demnächst Psychologie studieren oder sowas, ne?
Aktuell macht sie eine Ausbildung zur Heilpraktikerin.
Oh, ja. Das ist wirklich enorm, ne, wie das alles ineinander spielt.
Ja,
als hätten wir die jahrelang immer gesagt, lasst uns aufpassen, dass wir diesen Schwurbel nicht aus der Kontrolle verlieren, weil da kann was Schlimmes raus resultieren, dass das so schlimm wird. Ne? Also, es wird ja immer vorgeworfen, dass unsere Prophezeiungen nicht eintreten, ne? Aber da hatten wir schrecklicherweise mal ganz schön recht. Ja, komm, geht, es nutzt ja nichts. Machen wir mal weiter hier.
Ja.
Wo sind wir denn überhaupt? Haben wir irgendwas Schönes erlebt in letzter Zeit?
Also man hört es bei mir im Hintergrund vielleicht.
Oh ja.
Ich drücke mich gerade vor Arbeit durch unsere Aufnahme, so indirekt. Ich drücke mich vor Arbeit. Unsere Küche wird gerade aufgebaut. Oder ich habe die letzten...
Muss die liebe, ominöse Frau das ganz alleine machen oder hast du noch jemanden besorgt, der ihr hilft?
Nee, sie hilft. Unser guter Freund, der René,
den
du ja auch kennst,
ja.
Der Gute, der, ich bewundere es immer noch, ich weiß nicht, wie der das alles macht, was er alles macht, der hilft uns bei unserer Küche und natürlich ist wie immer, also auch wie im Labor damals, ne, alles dauert immer länger, als man glaubt. Man denkt so, ja komm, das ist in 2 Tagen fertig und nach 2 Tagen merkt man, ja, dann bräuchten wir nochmal 2 Tage. Also ganz so schlimme sind nicht, aber nah dran und deshalb sind wir auch gerade an einem Sonntag, an dem wir ja gerade ausnahmsweise mal aufnehmen, und sind jetzt um 7 Uhr abends noch mit der Schlagbohrmaschine dabei, Löcher in die Wand zu hauen. Wir haben zum Glück sehr tolerante Nachbarn.
Das ist gut, dass du das sagst mit dem Sonntag. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, ist es frühestens Dienstag, 2 Tage später. Die Welt ist ja so schnelllebig geworden. Fettes Disclaimer an alles, was wir heute sagen. Vielleicht ist die Welt am Dienstag schon wieder völlig anders. Also von daher, das geht ja relativ schnell. Wir sind hier bei unserer Baustelle, würde ich auch sagen, wir sind an dem schlimmsten Punkt angekommen. Also jetzt beginnt der Aufbau quasi wieder. Alle Wände sind raus, also ein bisschen was ist auch schon aufgebaut worden tatsächlich, aber der Estrich muss jetzt demnächst gegossen werden. Fenster habe ich ja schon ausgewechselt oben. Aber ich habe so gefühlt, sind wir jetzt an der Talsohle sozusagen und jetzt geht es langsam wieder aufwärts, aber es wird noch dauern. Also vor Februar werde ich nicht aus meinem neuen alten Büro senden, sondern immer noch aus dieser Kaschemme.
Wahrscheinlich wird es bei mir ein ähnlicher Zeitraum werden. Wir sind zwar gerade dabei, die Küche aufzubauen, haben jetzt endlich nach Monaten unsere IKEA-Lieferung bekommen, wo so die wichtigsten Sachen wie Bett, Kleiderschrank und Küche drin waren. Mir taten auch die beiden Herren, also wir haben das ja liefern lassen, also ne, sowas wie eine Küche bei IKEA nimmst du ja nicht in deinem eigenen Auto mit, also nicht zwingend. Mhm. Also haben wir gedacht, komm, Spedition, lass das einmal liefern. Dann kamen die zwei junge Burschen, wie ich mal in meinem Alter sagen möchte. Nein, keine Ahnung, vielleicht so Mitte 20. Und fragen so, ja, hier bei Ihnen, so, ja, 4. Etage, Fahrstuhl? Nein. Und dann guckt er mich an und sagte, das sind 800 Kilo.
Oh, shit.
Das tat mir echt leid.
Hast aber kein Trinkgeld gegeben, ne?
Nee, die haben doch, die haben beide ein dickes Trinkgeld bekommen. Ein dickes Trinkgeld und wir haben die noch mit Essen und Getränken versorgt. Die haben mich eine gute Stunde gebraucht, um den Scheiß auszuladen. Ja, das hat uns auch echt super leid. Wir haben auch mitgetragen
und so. Ich kann mir so richtig vorstellen, wo ist der Ikea, wo ihr bestellt habt? Ludwigshafen oder gibt's?
Nee, das ist ja der Punkt. Also der Online-Shop Bestellungen, größere Bestellungen bei Ikea, ne? Wenn jemand von euch da arbeitet, ne, tut etwas dagegen. Das ist kaputt. Das ist wirklich kaputt, weil du bestellst, sagen wir mal, eine Küche, ne? Du bestellst eine Küche, stellst dir eine Küche zusammen, die besteht aus dann 80 Teilen oder so, ne? So die einzelnen Schubladenfronten, die Deckseiten, die Korpi, die was weiß ich nicht was, ne? Besteht aus 80 Teilen auf der Bestellung. Dann klickst du auf Liefern, also auf, ne, hier bestellen und alles wird im Online-Shop als ist lieferbar angezeigt, ne? Dann klickst du auf Bestellen, sagst, so, möchte ich gern bestellen und dann sagt dir der Shop, sie müssen folgende 20 Produkte aus ihrer Bestellung entfernen, damit es geliefert werden kann und du hast keine Möglichkeit, irgendwie eine Option zu, also irgendwie zu sagen so, ja, wie jetzt plötzlich?
Warum musst du Dinge wieder entfernen?
Weil Ikea die nicht in einer Lieferung liefert. Wahrscheinlich, weil die nicht im gleichen Lager liegen oder so.
Und da musst du die mir händisch entfernen? Warum sagen
die? Nee, du musst sie nicht händisch entfernen, sondern die fassen die zusammen und sagen, folgende 10 Dinge müssen aus ihrem Warenkorb entfernt werden, damit sie die Lieferung abschließen können. Dann klickst du auf okay, dann werden die 10 Sachen oder wie viel auch immer sind rausgepackt aus deinem Warenkorb, kommen auf deinen Merkzettel und den Rest kannst du bestellen und dir liefern lassen.
Oh.
So, danach gehst du auf deinen Merkzettel, packst wieder deinen Warenkorb voll, sagst bestellen, dann sagt er dir bei den 10 Sachen, die 5 Sachen müssten sie rauspacken.
Oh.
Ne? Und das sind manchmal dann auch, also sind nicht irgendwie 2 Schrauben, die fehlen oder so, sondern so, der Geschirrspüler kann nicht mitgeliefert werden, weil der irgendwie, was weiß ich, in einem anderen Lager liegt, weil der nur,
Das muss der Kunde machen dann sozusagen,
muss
neue
der Kunde,
Bestellung machen, das kann nicht automatisch im Hintergrund, mir ist doch völlig egal.
Ja.
Von wo das kommt.
Also, ja, ich würde von Ikea erwarten, dass die das im Hintergrund machen. Ne? Wenn ich sage, ich will das bestellen, dann sehen die, okay, das kostet dich XY an Lieferkosten, das sind halt 5 Lieferungen, weil kommt aus 5 Lagern oder so. Ne? Musst im schlimmsten Mal 5-mal Spedition bezahlen, was halt sehr, sehr teuer werden kann, weil so eine Speditionslieferung kostet halt dann irgendwie 120 Euro. Aber sie bieten es dir nicht mal als Option an. Du kannst nicht mal sagen, ja, scheiß drauf, hier sind 500 Euro, liefer die ganze Scheiße bitte. Ne? Das geht nicht. Sondern du musst dir jedes Mal irgendwie am besten noch so puzzeln, den Warenkorb zusammenbauen. Was könnte ich denn jetzt noch? Also ich habe es am Ende so gemacht. Ich habe unseren Merkzettel genommen von Sachen, die nicht lieferbar waren, habe die größten und schwersten reingetan und dann immer eine Sache dazu getan und geguckt, ob es noch lieferbar ist und ab wo das fast quasi überläuft, ab welchem Artikel,
Gott.
Ne? Beziehungsweise bei welchem Artikel. Und habe dann am Ende in 3 Lieferungen waren es, glaube ich, am Ende, 3 Lieferungen waren es am Ende, alles liefern lassen können, bis auf 3 Teile, die wir dann noch so bei dem Ikea gekauft haben, also wo wir hingefahren sind.
Der Bestellprozess ist offensichtlich funktionell kaputt, ne?
Das ist einfach kaputt, das ist einfach scheiße. Und das Geile war, von dieser großen Lieferung, die jetzt vorgestern kam, ne, wirklich die 800 Kilo Lieferung, das war fast die komplette Küche, das, was ich in der anderen kleinen Teillieferung noch bestellt hatte, war irgendwie der Geschirrspüler und noch 2-3 Deckseiten oder so, also nicht so viel. Bei dieser Riesenlieferung jetzt, die wurde in 2 Teillieferungen geliefert und zwar ein Paket wurde mit DHL geliefert und der Rest mit der Spedition. Weißt du, was mit DHL geliefert wurde und zwar nach 2 Tagen?
Nein.
Ein Kaltgerätekabel.
Ja, den hast du schon mal. Kannst du schon mal einstellen.
Das war das Erste von der Küche, was hier ankam. Ein Kaltgerätestecker.
Ist ja auch scheiße, aber guck mal, wenn die ganze Küche steht und du kommst hinten nicht mehr an die Steckdosen dran, ist auch scheiße. Also da haben die echt...
Ja, das ist auch geil. Das ist, also der Prozess ist wirklich einfach im Arsch. Der ist bis zum Anschlag im Arsch. Also mal ganz ehrlich, so einzelne Möbel bei Ikea bestellen, fair enough, ne? Geht, alles okay. Aber eine Küche, es ist einfach kaputt. Das ist einfach nur kaputt. Ist scheiße. Außerdem mal abgesehen davon, die Lieferzeit für diese große Lieferung. Deshalb sind wir seit fast 2 Monaten, haben wir nichts, weil in der Lieferung, also nachdem wir den ganzen Mist geliefert haben und dann irgendwie gesagt wurde, ja, dauert irgendwie 2 Monate, bis der ganze Scheiß geliefert wird, dachten wir uns, ja, okay, dann dauert es halt 2 Monate, ne? Dann haben wir nachher so gedacht, so, warte mal, wenn wir die Lieferung aufgespalten hätten, dass wir irgendwie schon mal unser Bett vor, also hätten vorher bestellen können, wäre das wahrscheinlich einzeln vorher schon lieferbar gewesen.
Ja,
ja. Ja, also es ist, wie gesagt, es ist einfach nur Scheiß. IKEA, euer Online-Shop ist kaputt. So.
Ah. Gut. Haben wir den Puls schon mal oben für die Veranstaltung hier?
Ja, also du sagst ja schon, du lebst auf einer Baustelle. Ich hatte ja auch das Gefühl, ich lebe auf also in einer Wohnung, die zum großen Stück schon eine Baustelle ist. Jetzt lebe ich auf einer Baustelle, wo noch Reste einer Wohnung vorhanden sind. Weil jetzt sieht wir, also jetzt ist wirklich ganz vorbei.
Naja gut, aber du lebst wenigstens drin. Ich kann ja nicht mehr drin leben. Ne? Also bei mir ist ja keine Heizung, kein Strom, kein Wasser. Wir haben alles rausgekauft.
Ja, okay.
Aber trotzdem, dafür ist ja unser Asyl einigermaßen. Und
das stimmt.
Du sitzt halt wirklich auf den Kisten. Also gut, auf den Kisten sitze ich auch, weil ich die natürlich hier nicht ausgepackt habe.
Ja, ja, das ist klar. Ja.
Es wird alles besser.
Ja, bestimmt.
Februar oder so.
Ja.
Wir haben nicht gewonnen, junger Padawan.
Was? Warum nicht?
Was?
Ich könnte jetzt erstmal fragen, wobei, ne? Aber ich weiß es.
Genau. Nee, ist egal, aber die könnten sich auch echauffieren, ohne zu wissen, wo. Ja, Fast Forward Science Video Award haben wir nicht gewonnen. Wir waren ja nominiert unter den 6 Nominierten in einer Kategorie. Dann wurden die ersten 3 Plätze ausgewählt und da waren wir nicht bei. Und dann gab es noch den Community Award, da waren wir auch nicht dabei. Also da, wo ihr fleißig Sterne an uns vergeben habt. Danke dafür. Hat aber offensichtlich nicht gereicht. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir mal die anderen Videos angeguckt, die waren schon echt gut. Ne? Unser Output ist ja, also das, was wir machen, ist ja nicht, wir machen ja nicht in erster Linie Video, außer jetzt unser Stream. Da macht's ja schon Spaß, aber ja, da war so Leute dabei wie Dr. Watson, ne? Oder Astro Comics, der Tim war dabei. Also das sind halt alles Leute, die machen nichts anderes, ne?
Ja, ja, richtig. Also den Cedric, also den Dr. Watson, kenne ich ja auch so. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Also die machen ganz, ganz andere Sachen. Die haben auch eine viel größere Community noch mit dazu.
Also was die für ein Output haben, ja. Also das ist halt auch deren Business, ne? Die machen ja nichts anderes.
Ja,
also dann würde man das vielleicht auch schaffen, aber wir versuchen das halt nebenher. Und das muss man ganz einfach sagen, die Qualität der Videos von den anderen war einfach auch viel, viel besser. Also von daher ist es ganz, ganz okay, dass wir da nichts gewonnen haben. Und zum Teil waren da einfach auch wirklich relevantere Themen, möchte ich mal so sagen. Also war so Covid-Themen oder Klimawandel-Themen.
Was relevanter als braune Perlen?
Ja, genau. Also von daher ist das schon gut. Wir beide würden halt einfach gerne mal was gewinnen. Ne? Also nicht, dass wir nicht
haben
auch
wir
schon mal.
Wir
haben auch schon was gewonnen, das stimmt, ja. Aber irgendwie so mal für den Podcast, so der Grimme Online Award, den wird man schon gerne mal mitnehmen, oder?
Ich nehme alles von Grimme Online bis Bundesverdienstkreuz. Immer her damit.
Also ich kann schon mal sagen, für die neue Wohnung, ich habe Platz für Stillhähnchen gelassen. Also falls wir irgendwelche Preise und Pokale gewinnen, gerne. Ich hätte Platz. Wir müssen nur irgendwo nominiert werden. Aber eigentlich machen wir es ja eh fürs Publikum. Solange wir gehört werden, ist es ja eigentlich auch egal.
Richtig.
Das war das Schöne. Ich weiß gar nicht, wann das war. Letzten Freitag, glaube ich, oder vorletzten Freitag war da, glaube ich, diese Verleihung, die natürlich auch nicht irgendwo in einem Saal stattfinden konnte, sondern
so
nur
online,
über so eine Zoom-Konferenz mit ein paar Leute. Das guckt sich ja auch dann keiner an. Ne? Also, weil das ist
Preisverleihung.
Ist ja,
ne?
Preisverleihung, ja, genau. Das waren wirklich nur eine Handvoll Leute, die das dann geguckt haben. Und dann haben wir nichts gewonnen. Und dann habe ich so gedacht, naja, machen wir Montag wieder einen Stream und da gucken dann fast 1000 Leute zu, ist doch okay.
Letztes Mal waren es sogar über 1000 Leute. Macht auch Spaß.
Ja,
mittlerweile bist du synchron. Dafür gab es Applaus.
Zu Recht.
Ja.
Genau, das war das erstmal. Hast du noch was?
Ja, ich wollte noch eine Klitzekleinigkeit erzählen. Und zwar, kennst du diese Exit-Games, die es so bei DM, bei Rossmann oder sonst wo, Müller, so für einen Zehner zu kaufen gibt, die man zu Hause spielen kann?
Exit-Strategien, so für Querdenker. Nee, du meinst diese kleinen Gesellschaftsspiele sozusagen.
Genau,
ja, habe ich mal 1-2 gespielt, ja.
Ja, ich auch. Und ich habe letztens eins gespielt, das fand ich ganz cool, das wollte ich empfehlen. Und zwar ein Exit-Game vom, da gibt es irgendwie diese eine Marke. Ne? Also ich weiß, gibt es davon mehrere? Ich habe immer die gleichen
aber
mal gesehen.
Die eine heißt halt auch Exit, ne? Also ich glaube, ist das nicht von Ravensburger sogar?
Oh, das weiß ich nicht. Ich dachte, aber die kosten so im Schnitt einen 10er, ja. 10, 15 Euro. Man kann die nur einmal spielen, sollte man dazu sagen. Ja. Kosmos, ah.
Ja.
Da haben wir mit ein paar Freunden, also ich habe zwei davon in letzter Zeit gespielt. Einmal mit ein paar Freunden, die mit der Lizenz vom Känguru, also von Marc-Uwe Kling.
Ah.
Das ist sehr cool, das kann ich sehr empfehlen.
Auch
weil
man die Bücher nicht gelesen hat, oder? Die Gags funktionieren wahrscheinlich besser, wenn man sie gelesen hat, ne?
Ja, genau, aber funktioniert auch so. Also ist auch so witzig. Das Schöne dabei ist, du hast ja bei diesen Exit-Games zu jedem davon immer so eine App, wo du dir einen Timer und so laufen lassen kannst. Und bei der Känguru-Version werden dir die Texte von Marc-Uwe Kling vorgelesen.
Ah, cool, das ist natürlich gut, ja.
Und genau, und das macht das Spiel halt wirklich, wirklich witzig und gut. Danach habe ich noch eins gespielt, also das ist so ein fortgeschrittenes, so vom Schwierigkeitsgrad gerade her ganz okay. Und dann habe ich noch einen anderen Tag eins gespielt mit ein paar anderen Leuten mit einer Drei-Fragezeichen-Lizenz. Also
oh, nice.
Die gibt's, genau. Ja, das war sehr enttäuschend.
Oh,
das
okay.
war, also das war Einsteiger-Level, da waren wir vielleicht ein bisschen auch zu, also wir hatten gedacht, komm, nehmen wir lieber mal ein einfaches, probieren wir mal. Das ist aber eher so tatsächlich an Kinder gerichtet. Hm. Die Rätsel konnte man alle sehr schnell lösen. Und was ich sehr, sehr traurig fand, die sind mit der Lizenz halt nicht gut umgegangen. Ich hätte zum Beispiel dabei erwartet, dass dann auch die Texte irgendwie von den Sprechern der drei Fragezeichen zumindest mal irgendwo ein Satz vorgelesen wird oder so. Oder zumindest eine Kleinigkeit drin vorkommt. Das wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen. Mhm. Alles, was das Ganze zu einem Drei-Fragezeichen-Exit-Game macht, ist, dass die
Spielt
Charaktere...
in Rocky Beach und...
Nee, nicht mal.
Oh.
Nicht mal. Nicht mal. Du hast irgendwie, du gehst in einen Raum oder kommst in den Raum und machst eine Aufnahmeprüfung für die drei Fragezeichen quasi und jeder, also Justus, Peter und Bob haben jeweils irgendwie einen
aber
Raum,
so
wo sie eine
sie
Aufgabe
zumindest.
Stellen. Ja, ja, die heißen schon so,
okay.
aber das war's dann auch. Die könnten auch Peter, Pater und Putter heißen. Mhm. Wäre das, also würde nichts ändern. Das ist keine Rahmenhandlung in irgendeiner Form, die mit den drei Fragezeichen irgendwas zu tun hat.
Es gibt ja auch so ein Escape Room in Köln, ne? Drei Fragezeichen ist themed, wollte ich eigentlich dir ja zum
Junggesellenabschied
schenken, aber da waren leider, der war schon ausgebucht, als wir da nachgesucht hatten, deswegen konnten wir das leider nicht machen. Da wüsste ich auch gerne mal, wie die denn mit der Lizenz umgegangen sind, ob das auch so schlecht ist, weißt du da Näheres?
Den hat mein Bruder mal gemacht und der meinte, der wäre ganz gut, also ist es dann auch irgendwie so, dass man ans Telefon gehst, weil es klingelt oder so und dann ist da irgendwie Justus Jonas dran oder so.
Ja, das ist natürlich geil.
Also die sind da deutlich besser mit umgegangen.
Nicht schlecht. Gut. Sollen wir mal über Unterstützerinnen erstmal sprechen?
Das können wir tun.
Ist du? Achso, soll ich nicht?
Nein.
Soll ich ja nicht erwähnen.
Nein, tue ich nicht. Nein. Unterstützer, ja. Hatte eben eine Diskussion mit einem Mitarbeiter, der Meinung ist, Wissenschaft soll nicht für jeden zugänglich sein.
Oh, nice. Wie kann man denn so eine
Deshalb
Meinung
haben wir
an?
Geld bekommen von Anita.
Das finde ich natürlich gut.
Genau. Dann haben wir, sei X die Zahl der gehörten Folgen und Y ein endlich zu überweisender Eurobetrag, so wähle Y als X durch Pi. Von Valentin. Das könnt ihr euch ausrechnen, also wobei ihr wisst ja nicht, wie viel Valentin gehört hat. Aber könnt ihr, ja, richtig. Drittmittel zur Erforschung der Almighty BBBs. Macht weiter so, ihr beiden, von Norbert.
Danke.
Hier die Drittmittelforschung, Drittmittel zur Erforschung der Almighty BBBs. Ne? Ich habe mich an der Stelle tatsächlich gefragt, was ist aktuell mit Dr. Das?
Ja, das werden wir ja immer mal wieder gefragt und ich kann nur sagen, ich höre nichts mehr. Also möglicherweise hat er mich von seiner Mailingliste runtergenommen oder er arbeitet an etwas Großem. Und
Ich hätte gedacht, da wo gerade weltweit die Spinner so an die Öffentlichkeit treten mit Gruppen und so, hätte ich gedacht, dass Dr. Das irgendwie auf den Covid-19-Zug springt,
stimmt.
So wie die AfD.
Für die Menschheit... Na, guter Punkt, ja. Für die Menschheit irgendwas ausbrütet gegen Covid-19, ja. Aber nee, leider nichts gehört.
Ja, ja, naja. Machen wir weiter. Hier 1% meines DAAD Postdoc-Stipendiums, weil eure Begeisterung für Wissenschaft mich motiviert, weiterzumachen. Alles wird gut von Maria Elena. Und zu guter Letzt von live, hier steht jetzt meine Werbung.
So leicht sind wir käuflich, ne? Muss man
ja mal mir fällt gerade auf, ich habe noch zwei. Die habe ich nur übersehen. Ich hatte noch zwei aufgeschrieben. Tim bat um eine Gehaltserhöhung. Sollt ihr auch eine bekommen von Michael? Und zu guter Letzt, da ich zu doof bin, auf Twitch zu spenden, also hier von Christian. Bei Twitch, wenn man unseren Stream auf Twitch guckt, ist da drunter ein Button.
Ja, das sollten wir dem Stream nochmal erklären. Mhm. Bist du noch da oder umgefallen?
Ich bin noch da.
Du isst doch schon wieder was.
Ja, ich habe ein Stück Kuchen gegessen, verdammt.
Aber du kannst doch nicht einen Satz zu enden und dann sofort ein Stück Kuchen reinschieben. Das kann
meine
sein,
Frau hat mir hier ein Stück Kuchen
das kann doch sein, dass ich eine Nachfrage habe.
Das kann doch nicht sein, du kannst doch nicht einen Satz beenden.
Ich hab gedacht, nach all den Jahren würdest du das spüren, wenn ich Kuchen im Mund habe.
Das spüre ich.
Wenn du hinten im Rachen so ein süßliches Ziehen spürst, dann ist das mein Kuchen. Pass auf, ich zeige dir, was ich für ein Freund bin. Wir reden über Kommentare, die es zur letzten Sendung gab. Und in der Zeit kannst du Kuchen essen. Und
nee, weil,
deine liebe Frau schreibt mir jetzt hier gerade ein Sorry aufs Handy. Das finde ich ja auch lustig.
Ja, die hört das. Die arbeitet gerade in der Küche. Ja, und
das kann doch nicht sein, dass die zu dir kommt und dir einen Kuchen reinschiebt, während du eine Podcast-Aufnahme machst. Ist ein guter Kuchen, schreibt sie mir jetzt noch. Frechheit. So, pass auf.
Nee, ist tatsächlich ein guter Kuchen, den hat nämlich unser Nachbar gebacken, den wir gerade mit Bohrern am Sonntag malträtieren.
Da macht er auch noch Kuchen für euch?
Ja, nett, ne?
Unfassbar. pass auf, wir machen ein bisschen Kommentare zu den letzten Sendungen. Dann kannst du nämlich in der Weil dir noch ein paar Kuchen reinfahren und gelegentlich bitte trotzdem aha machen, aber so, dass man nicht hört, dass du Kuchen im Mund hast. Das erste bezieht sich auf Tiere und Erdbeeren, wollte ich schon sagen, Erdbeben. Das war ein Thema, was du hattest, das ist schon ein bisschen länger her. Erinnerst du dich?
Das war irgendwie so als Erdbebensensor, genau, quasi, weil die unruhig werden.
Genau,
und so.
Das war so Norditalien, glaube ich, eine Studie gewesen, ja. Wo ja. Die sich genau das angeguckt haben. Also wie verhalten sich Tiere und kann man da irgendwas ableiten bezüglich nahender Erdbeben? Und was wohl besonders spannend an dieser Studie war, dass da wohl die Datenlage war wohl extrem gut. Also die hatten über längere Zeiträume die Tiere mit Bewegungssensoren ausgestattet. Mhm. Und also diese Datenbasis, die da vorlag, die unterschied eben diese Studie von allem, was es davor gab, was mehr immer so anekdotische Evidenz war. Ja, der Hund war den ganzen Tag schon so unruhig. Jetzt gibt es allerdings eine Antwort, eine Replik vom GFZ, vom Geoforschungszentrum in Potsdam. Allein deswegen muss ich es schon erwähnen, weil da mein Papa seine Karriere gefristet hat, wollte ich sagen. Nee, aber der hat so sehr gerne gearbeitet. Aber deswegen steht mir das GFZ irgendwie auch noch so emotional etwas nah. Die haben eine Replik geschrieben und zwar haben sie sich die Daten nochmal angeguckt und da wohl mit einer gewissen anderen Mathematik, mit einer mathematischen Statistik nochmal sind sie da dran gegangen und haben dann festgestellt, dass wohl die Aussagekraft der Daten doch nicht so groß ist. Ich muss zugeben, mir fehlt ein bisschen die Zeit, mir das genauer anzugucken. Ich habe eben nur diese Pressemitteilung gesehen. Ich hoffe, ich habe es verlinkt. Ja, habe ich verlinkt. Also für den oder diejenige, die es etwas konkreter interessiert, ihr könnt euch das ja nochmal angucken, welche Statistik da jetzt zum Einsatz kam und warum man da jetzt sieht, dass anscheinend die Vorhersagen nicht besser sind als einfaches Raten. Also wir stehen wieder da, wo wir immer standen, all die Jahrzehnte. Tiere können wohl Erdbeben nicht vorhersagen, ist zumindest jetzt erstmal der Stand der Dinge. Wahrscheinlich geht die Forschung da weiter, weil diese anekdotische Evidenz wird ja schon seit Jahrzehnten überliefert. Das war das Erste. Und die nächsten zwei Kommentare, die beziehen sich auf das Thema, was ich letzte Mal hatte, zum Thema 5G und wie umweltfreundlich das Ganze ist. Aber der erste Kommentar, der kommt von Florian, der hat jetzt nur sehr randständig was mit der Umweltverträglichkeit zu tun, sondern mehr mit der Frage, die wir auch so ein bisschen aufgeworfen haben oder die ich so ein bisschen gestellt habe, werden wir denn mehr Daten brauchen? Also werden wir immer mehr Daten übertragen? Steigt das vielleicht sogar exponentiell? Keine Ahnung. Also könnte ja auch sein, dass wir irgendwann sättigen und nicht mehr Daten übertragen müssen. Und da sagt er als Biologe ganz klar ja. Und er schreibt, ich lese jetzt mal die aus der E-Mail vor: Wusstest du, dass allein in der modernen Biologie die täglich produzierte Datenmenge die Kapazität unserer Netze weltweit übersteigt? Wenn ich heute eine Probe zum Sequenzieren einschicke, wo es mehr als nur um einen kurzen DNA-Abschnitt für eine interessante Region geht, dann bekomme ich meine Daten auf Festplatten zugeschickt. Das ist weltweit der Standard. Das ist schon krass, wow, oder? Also ja, die schicken da wohl echt Festplatten hin und her. Warum ist das so? In der Bioinformatik ist ein Genom nicht nur ein paar hundert MB oder wenige GB groß, darüber hatten wir ja neulich mal gesprochen, ne? Denn die reine Sequenz wäre nur so groß, ein paar Gigabyte. Aber, und darüber hatten wir auch ein paar Sendungen vorher gesprochen, ein sequenziertes Genom, das man beurteilen können muss, enthält alle Reads, also so Sequenzschnipsel, hunderte oder also viele, viele wiederholte Male, hatten wir ja schon mal gesprochen, ne? Wie wird so ein Genom analysiert? Das wird klein geschnipselt, dann werden diese kleinen Schnipsel, diese Puzzleteile ausgelesen. Und wie setzt du die wieder zusammen? Einfach dadurch, dass du einfach so Überlapp hast bei diesen Schnipseln. Und um wirklich sicher zu gehen, dass du das Genom wieder zusammensetzen kannst, brauchst du halt eine hohe hat eine High Coverage, nennt er das hier in dieser E-Mail. Also du hast jedes Genstück wohl dann irgendwie so 70 bis 150 Mal. Und damit erhöht sich natürlich auch wieder die Datenmenge, die du da irgendwie hin und her schicken musst. Und das wäre jetzt nur ein Genom, was du dir anguckst. Teilweise werden da halt, gucken die sich halt auch so ganze Nutztierherden an, hunderte Tiere, die sequenziert werden. Und dann wird es halt mehr und mehr und mehr. Und der schreibt hier halt auch von irgendeinem Versuch, den sie wohl hatten oder in der näheren Umgebung, wo sie Rinder sequenziert haben. Also die genetischen Informationen. Und da kam sie wohl auf 20 Terabyte. Das war eben nur ein Forschungsthema an einem Tag. Und in dem Institut gibt es halt einen Haufen anderer Forschungsfelder noch. Und da sieht man dann, wie viel Daten allein in diesem Forschungsfeld hin und her geschickt werden müssen. Warum müssen sie überhaupt hin und her geschickt werden? Weil wohl die Entwicklung in diesen Sequenziermaschinen so schnell vonstatten geht, dass es sich für so ein Institut nicht lohnt, jetzt ein neues Gerät zu kaufen, weil das irgendwie nach 2 bis 5 Jahren dann veraltet ist. Das heißt, es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, immer die modernsten Geräte zu haben, und du schickst einfach deine Proben dahin, die werden da durchgejagt und du kriegst dann die Informationen, die du eigentlich haben willst, und bindest dir eben nicht so ein Gerät ans Bein. Spannend, ne?
Hm, schon. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so riesige Datenmengen sind.
Ja, ich auch nicht.
Also ich dachte immer so, dass Festplatten hin und her schicken ist so, weil die Netze es nicht hergeben und nicht ordentlich genug ausgebaut sind.
Ja, im Prinzip, klar, beides eigentlich, ne? Wobei jetzt ja natürlich 20 Terabyte jetzt für einen, also da knirscht es wohl an allen Ecken und Enden. Ne? Unsere Netze werden nicht daraus dafür ausgelegt. Es geht ja jetzt nicht um ein Institut, sondern viele. Also unsere Netze, ja, sind nicht dafür ausgelegt, aber die Rechenzentrum an den Instituten auch nicht. Ne? Also wenn die so viel Daten wegschreiben müssten, dann würden die halt auch irgendwo an ihre Grenzen kommen. Von daher, ja, interessant, wie wir da schon jetzt an Grenzen. Und also zumindest sagt er das, der Datenbedarf oder der Datentransfer, der steigt exponentiell. Weiß ich jetzt nicht, ob das einfach nur so raus aus der Hüfte geschossen ist oder ob das stimmt. Da kann man sich vorstellen, wann wir da weiter, dann wird es erstmal noch so weitergehen, dass Festplatten verschickt werden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das schnell, also nicht so schnell endet, also generell, weil das so ein bisschen wie, also so ein bisschen der Fluch der technischen Entwicklung. Ne? Ja.
Rebound. Rebound-Effekt, ja.
Ja, ja, genau, so wie beim Auto halt auch. Ne? Die Autos heute verbrauchen halt, also müssten nicht so viel verbrauchen, wie sie verbrauchen, also wie sie aktuell verbrauchen, nur wir haben so viel Scheiße mittlerweile da reingepackt, dass sie immer noch genauso viel verbrauchen wie vor 20 Jahren oder so.
Ja, 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 genau.
Oder, ne, also ja, ähnlich beschissen sind, naja.
Und noch was, ganz kleiner Randnotiz, die er auch noch geschrieben hat. In der Biologie wird man irgendwann aber die Dateiformate ändern müssen. So werden in den Standardformaten die Basen der DNA mit dem ASCII-Code der Buchstaben abgelegt, was eine Verschwendung ist, natürlich. Das könnte man um mehr als die Hälfte reduzieren. Hat aber zu der Zeit, wo man maximal einige hundert Basenpaare als Sequenz analysiert hat, natürlich noch keine Rolle gespielt. Das ist auch irre, oder? Dass die DNA immer noch in ASCII-Code verschickt wird und dadurch halt viel Redundanz, also, nee, Redundanz ist das falsche Wort, aber halt, ja.
Ballast
ist vielleicht ein schöneres Wort, genau, mitgeschickt wird, was du viel, viel schlanker machen kannst. Krass, ne?
Ja. Ja.
Okay, und dann,
das ist also, ja. Wenn die quasi, wenn die technische, also doch, nee, die technische Entwicklung ist ja mitgekommen, aber wenn irgendwie so die alten Gewohnheiten bleiben,
ja.
Ne, dass Sachen haben, dass dieses, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja, gut, aber das ist dann natürlich auch wirklich verführerisch, ne? Also wenn
klar.
Also ja, wenn es so einen Standard gibt, so einen de facto Standard, dann ist es natürlich relativ schwer, davon loszukommen. Dann müsste sie ja die gesamte Branche sich drauf einigen. Also.
Das ist eher, das in der Informatik ist das ja auch ein klassisches Riesenproblem, ne? Dass du irgendwie irgendwas hast, was mal jemand geschrieben hat, irgendwelche Bibliotheken, die auf irgendwelchem Steinzeit-Code immer noch ausgeführt werden. Niemand weiß warum, aber sie laufen irgendwie noch und man schleift sie immer mit, weil man halt nicht wieder bei Null, also natürlich gibt es auch Leute, die das richtig machen, bei Null anfangen und so weiter, aber es gibt halt so Sachen, die, also gerade so, glaube ich, in der Windows-Welt, die immer noch mitgeschliffen werden. Ne? Also so riesige Bibliotheken, die eigentlich niemand mehr braucht.
Nun ja. Zweiter Kommentar bezüglich des gleichen Themas von Jens. Nikolas hatte, also als erstes geht es ums autonome Fahren, davon hatte ich wieder gesprochen und dann kriegen wir immer auf den Deckel, zu Recht. Jens schreibt, Nikolas hat in der Diskussion um 5G den Begriff autonomes Fahren verwendet. Ich bin dafür, dass wir den für das, was unsere Technologie aktuell bietet, streichen. Der Grund liegt auf der Hand, ein Auto, das eine permanente Hochgeschwindigkeitsdatenverbindung mit niedriger Latenz benötigt, ist meiner Ansicht nach das ziemliche Gegenteil von autonom. Die Forscher in dem zitierten Paper machen es meiner Ansicht nach richtig, indem sie von Automated Driving sprechen, also automatisiertes Fahren. Das trifft es meiner Einschätzung nach viel eher. In Gesprächen über das Thema spreche ich auch gerne von ferngesteuerten Fahren. Also ja, ich denke, da hast du recht, Jens. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, auch autonomes Fahren, würde ich sagen, beinhaltet Kommunikation, und zwar Kommunikation zwischen den Autos. Die ja wissen müssen, wo sind die anderen oder wo entsteht gerade ein Engpass, wo entsteht gerade ein Stau, kommt aus der Kurve mir jemand entgegen oder kommt von rechts gerade einer. Also ich glaube, da müssten auch Daten ausgetauscht werden. Aber du hast natürlich recht, autonom, also ich habe es mit Sicherheit falsch benutzt, den Begriff, das stimmt schon.
Ja, also ich wollte gerade sagen, ich verstehe seinen Punkt, aber
Ja, aber darum ging es ihm auch gar nicht. Was ihm viel wichtiger war, war das hier. Die Autoren sprechen zwar an, gehen aber im Detail nicht weiter darauf ein, dass um die diversen Vorteile für latenzarme 5G-Dienste überhaupt bekommen zu können, nicht nur das Netz massiv ausgebaut werden muss, darüber hatten wir ja gesprochen, kleinere Zellen, deutlich mehr Sender, sondern das sogenannte Edge-Computing kommen muss. Dazu muss es nicht nur deutlich mehr Server geben, sondern die Datendienste, die ein Mobilfunknutzer typischerweise nutzt, müssen ständig zwischen den Edge-Computing-Rechenzentren verschoben werden. Und da ist dann, das ist sein Punkt, da ist die Frage, ob das alles schon in dieser Effizienzberechnung drin ist. Und da konnte er zumindest dem Paper, was ich da zitiert hatte, nichts zu entnehmen. Also wahrscheinlich hat er da einen Punkt, das ist wahrscheinlich wieder alles ein bisschen unterkomplex mal als erste Näherung, aber ja, ich denke trotzdem gerechtfertigt, dass man sich das mal angeschaut hat. Genau, das war es erstmal. Dann können wir jetzt mit frischen Themen, glaube ich, starten. Was haben wir denn heute Schönes? Oder musst du noch Kuchen essen? Soll ich noch was erzählen? Oder
bist du durch? Ich bin durch. Ich bin durch. Der Kuchen war vorzüglich. Es war ein Apfelkuchen in sanftem. Nein, es war leckerer Kuchen. Vielen Dank an meine Frau an dieser Stelle nochmal, die diesen Podcast sabotiert.
Die
Beschwerden bitte an sie.
Die Nachbarn müssten doch eigentlich auch belobigt werden, oder?
Ja, eigentlich schon. Danke, Gernot, der diesen Podcast nicht hört. So.
Thema Nummer eins heute, das kleinste Fließband der Welt.
Und Thema Nummer zwei, kalt wie ein Wüstenschiff.
Thema Nummer drei ist planetare Fußbodenheizung.
Und Thema Nummer vier ist entspann dich, wir haben Stress. Und wir haben natürlich auch ein Experiment der Woche. Dafür braucht ihr, wenn ihr das diesmal selber ausprobieren möchtet, ein Glas mit Wasser, das bis zum Rande gefüllt ist, und einen knickbaren Strohhalm aus einem Material eurer Wahl. Ich hatte hier noch alte Plastikstrohhalme rumliegen.
Das ist jetzt aber schön.
Das ist jetzt es schön muss gewinnt. Nur knickbar sein. Ihr müsst einen Bogen damit hinbekommen.
Okay, ich bin gespannt.
Ja.
Ja, können wir eigentlich, starten wir gleich durch, oder? Mit dem ersten Thema.
Ja, hauen wir rein.
Thema Nummer eins, das kleinste Fließband der Welt. Da hatte ich ein Paper gelesen und das wollte ich dir mal vorstellen, weil es spannend ist. Ich glaube, es ist absolute Grundlagenforschung, aber möglicherweise ein erster Schritt in eine spannende Richtung, und zwar in eine spannende Richtung der Nanotechnologie, die uns ja relativ nahe steht. Und ich muss, wann immer ich über Nanotechnologie öffentlich spreche, muss ich ja eigentlich zurückgehen zu Richard Feynman und zu seinem sehr berühmten Vortrag, den du ja auch gerne zitierst und erwähnst. There is plenty of room at the bottom.
Ich sage das nur häufiger, wenn es ums Niveau geht.
Unten ist eine Menge Platz, würde man das gar nicht übersetzen. Ne? Oh, okay, in dem Zusammenhang habe ich das noch nie gesagt. Ja. Richard Feynman hat das auch nicht in diesem Zusammenhang gesagt. Er hat einen Vortrag gehalten, also genau mit dem Titel, und zwar am 29. Dezember 1959. Also nur um das mal so einzuordnen. Hat er das, ich meine, das wäre eine Weihnachtsfeier am Caltech gewesen, California Institute of Technology. Und dabei, hat er so wirklich, und deswegen heißt der Vortrag so, there is plenty of room at the bottom, da hat er so Visionen gehabt oder Ideen gehabt, wie Technologie auf mikroskopischer Ebene funktionieren könnte und welche Möglichkeiten uns das technisch bieten würde, uns als Menschheit. Und das, was er da vorgeschlagen hat 1959, wurde dann später die Grundlage eigentlich der Nanotechnologie. Und ich muss schnell zwei, drei Beispiele machen, die dann aber überleiten zu dem Paper. Feynman hat zum Beispiel sich überlegt, welche theoretischen Möglichkeiten es hätte, wenn man Daten auf kleinsten Räumen speichern könnte. Also wenn man wirklich alles ausnutzen würde, was man hat. Und er hat dann ein Beispiel benutzt, wo er gesagt hat, man könnte die gesamte Enzyklopädie Britannica auf eine Spitze eines Stiftes speichern. Und zwar so, dass die Auflösung der Schrift erhalten bleibt. Also nicht, wenn du mit dem Mikroskop hingucken würdest, mit einem gut genugen Mikroskop, könntest halt die Schrift wieder lesen und nicht jetzt irgendwie binär da irgendwelche Löcher reingeätzt, ne? Also so wie man jetzt bei einer, also ja.
War das ein Stift? War das nicht irgendwie eine Stecknadel oder sowas?
Ja, das, in der Rede sprach er, glaube ich, von der Spitze eines Stiftes. Aber er hat dann Das war auch krass. Er hat dann auch im Prinzip nicht nur gesagt hat, das müsste man mal da rein ritzen, sondern er hat dann auch im Prinzip die Elektronenstrahllithografie skizziert, ohne den Begriff zu verwenden. Also er hat nur gesagt, ja, man müsste da irgendwie mit Elektronen draufschießen und da eben Material abtragen, und dann könnte man winzigste Buchstaben in diesen Stift schreiben. Und genau wie du sagst, er hat dann eine Challenge ausgerufen und hat gesagt, okay, wer es als erster schafft, eine Buchseite um den Faktor 1 zu 25.000 zu verkleinern, der bekommt $1.000, glaube ich, war das. Und warum war ihm dieser Faktor 25.000-fach so wichtig? Weil dann genau möglich gewesen wäre, diese Enzyklopädie Britannica, die aus 24 Bänden bestand, auf einen Nadelkopf zu schreiben. Also auf diesen kleinen Nadelkopf, den wir alle kennen. Und das hat dann ein paar, ich glaube Jahrzehnte sogar gedauert, bis das ein junger Physiker gemacht hat, Paul Newman. Der hat dann die erste Seite von Charles Dickens' A Tale of Two Cities hat er tatsächlich mit dem Elektronenstrahl in einen Nadelkopf geschrieben und ist damit dann zu Richard Feynman gegangen und hat gesagt, ich habe es getan, ich hätte gerne meine 1000 Euro und die hat er, oder Dollar, und die hat er gekriegt.
Und ja, geil.
Es gibt das Gerücht, dass das Schwerste war, nicht die Textseite da drauf zu schreiben auf die Nadel, sondern das Wiederfinden
wieder
der Textseite
finden, ja.
Das Schwierige gewesen wäre. Das könnte man sich sogar vorstellen. Und das ist wirklich spannend. Ne? Ich glaube, das hat irgendwie so 25 Jahre gedauert oder so, bis Newman da hingegangen ist und sich da einen Preis abholen konnte. Und das finde ich immer so spannend, weil 25 weitere Jahre, also jetzt so quasi, ist das ein völliges Standardinstrument. Ne? Also unsere Studenten in der AG arbeiten mit Elektronenstrahllithografie und strukturieren damit Oberflächen. Also das ist schon irgendwie irre, wie die Technik weitergegangen ist sozusagen.
Irgendwie selbstverständlich das wird,
wie,
ne?
Genau, wie selbstverständlich das Werkzeug ist. Also wenn jetzt normale Studenten oder Studierende daran arbeiten können, dann heißt das halt, da ist jetzt auch nichts mehr, wo was groß teuer ist, ne? Also um die Geschichte kann ich vielleicht auch noch erzählen. Tatsächlich, unsere Elektronenstrahllithografie, die Arbeitsgruppe hat mal ein Focused Ion-Beam gekauft. Also das ist ein fokussierter Ionenstrahl, damit kann man noch feinere Strukturen schreiben. Und die Maschine ist relativ teuer. Und als die gekauft wurde, da wurde natürlich ein bisschen verhandelt und wurde gesagt, ja, müsste eigentlich billiger werden und aus verschiedenen Gründen ging das dann nicht billiger und so. Und dann hat die Firma gesagt, wisst ihr was, dann packen wir euch noch den Elektronenstrahllithografie-Aufbau dabei. Das ist dann nochmal ein Raster-Elektronenmikroskop mit dieser Einheit. Die haben sie einfach mit dazu gepackt. Dann so. Also das ist ein extra Gerät, so, was dann nochmal dazu kam.
Das gab es gratis obendrauf?
Das gab es gratis obendrauf, weil aus irgendwelchen Gründen halt das Angebot nicht billiger gemacht werden konnte oder ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Also
ich meine, ich war gestern im Baumarkt, habe einen Schwingschleifer gekauft und habe einen gratis Akku von Bosch
ja,
dazu
genau
bekommen.
So.
Das ist ja ähnlich. Ne?
Genau.
Wobei der Akku ungefähr so teuer war wie der Schwingschleifer. Also.
Wie, und warum hast du einen Akku? Einfach so, die hat eine Aktion oder warum hast du die dazu
gekriegt? Ja, ist gerade irgendwie eine Aktion in dem Baumarkt, in dem ich war.
Okay, cool.
Ja. Da, und wir haben das auch nicht gesehen, dass so ein Mitarbeiter, so ein Bosch-Vertriebsmensch, so ein kleiner Opa tatsächlich, also so ein sehr, sehr alt aussehender Mensch, so kurz vor der Rente, so ein hagerer kleiner Mann in so einem grünen Kittelchen rumgerannt, mit so einer Bosch-Mütze auf und guckte so in unseren Einkaufswagen und so und meinte so, ja, haben Sie auch Ihren Gratis-Akku schon mitgenommen? Also, was, Gratis-Akku? Ja, wenn Sie hier ein Bosch-Irgendwas-Gerät kaufen, dann kriegen Sie aktuell hier im Baumarkt einen Akku gratis mit dazu.
Der war auch Kunde
so,
oder Verkäufer?
Nee, der hat da so Werk, also so Vorführungen gemacht.
Ah, cool.
Von den Geräten.
Ja. Also das war Feynmans Idee zum Speichern von Daten, aber der ist in diesem Vortrag noch weitergegangen. Der hatte auch Ideen zur Konstruktion von mikroskopischen Maschinen. Da hat er zum Beispiel gesagt, so wäre doch super, wenn wir jetzt irgendwie Maschinen oder Manipulatoren bauen könnten, die so sind wie unsere Hände, nur um ein Viertel Größen reduziert. Und die Generation würde man dann nutzen, um Geräte zu bauen, die nochmal ein Viertel Größen reduziert sind, immer so weiter. Und dann würdest du irgendwann Geräte haben, mit denen du eben nano- bis mikroskopisch manipulieren kannst, Geräte. Das war auch so eine Idee. Und die letzte, die ich noch vorstellen muss, weil die führt dann über zu dem Paper, was ich vorstellen will, war, dass er gesagt hat, man müsste eigentlich, also Materialien werden chemisch hergestellt, Dinge werden zusammengekippt und dann guckst du, was dann entsteht. Und er hat gesagt, wäre doch super, wenn wir physikalische Methoden einsetzen können. Also wenn wir wirklich so Atom-Lego spielen könnten und wir bauen uns also so mit unseren kleinen Greifern oder wie auch immer Atome, setzt die zusammen und dann kannst du völlig frei neue Chemikalien erzeugen. Wobei Feynman dann selber schon gesagt hat, er weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee ist, weil die Chemiker so dermaßen schnell neue Entwicklungen vorantreiben. Die können eh alles synthetisieren. Ob dann das wirklich noch auf der nanoskopischen Ebene nötig sein würde, das hat er, glaube ich, selber angezweifelt. Aber naja, also das war trotzdem so seine Idee. Und genau das, ne, also diese nanoskopischen Produktionsstätten, das ist etwas, was jetzt hier in diesem Paper vorgestellt wird und was zumindest so in die Richtung geht. Und das Paper heißt Control of Long Distance Motion of Single Molecules on Surface. veröffentlicht in Science am 20. November 2020. Science, da siehst du schon, also da wird die Relevanz auch von anderen gesehen und ich preise das hier nicht alleine an. Worum geht's? Es geht um Fabriken im Nanomaßstab. Also du willst irgendwie, also in deiner Nano-Werkstatt, in deiner Nano-Fertigungsstrecke willst du Dinge zusammenbauen. Und wie funktioniert eine Baustelle oder funktioniert eine Fabrik? Du hast einen Rohstoff. Dieser Rohstoff muss irgendwie an die Produktionsstätte geliefert werden, muss da verarbeitet werden und wird dann weiter transportiert. Und diese Frage ist jetzt interessant. Wie transportiert man einzelne nanoskopische Baustoffe, also irgendwas, was wenige Atome groß ist oder wenige Moleküle groß oder möglicherweise einzelne Moleküle, wie transportierst du die zur Baustelle? Dafür könnte man so eine Art Nanotransporter nutzen, also sowas, ja, sag mal was.
Sag mal so, da du hier schon von Baustelle sprichst und auch das Thema das kleinste Fließband der Welt ist, tippe ich mal auf ein Fließband.
Ja, das ist natürlich mein Titel, ne? Du weißt, das hat er ja immer nicht zwingend, aber ja, doch so ein bisschen schon. Also ist schon ein bisschen wie ein Fließband, genau. Aber die Frage ist natürlich, welches Fließband benutzt du da, ne? Oder welchen Transporter oder so. Also man könnte sich sowas vorstellen wie eine kleine nanoskopische Lok, die nimmt deinen Baustoff und fährt den dann irgendwo hin. Also du bräuchtest also eine Lokomotive, wo du dann irgendwie was reinladen kannst oder anheften kannst und die fährt es dann irgendwie zwischen den Orten, wo du die Moleküle brauchst, hin und her. Aber jetzt kommt das eigentliche Problem. Wir reden hier von extrem kleinen Materialien. Ne? Also diese Lokomotive, die ich jetzt gerade so bezeichnet habe, die irgendwas transportiert oder dein Transportgut an sich ist so klein, dass das unheimlich beeinflusst wird von Störeinflüssen. Ne? Also die Eigenbewegung der Moleküle ist schon, die irgendwie so also die du transportierst, ist sowieso schon mal schwierig, aber eben auch alles, was drumrum ist. Ne? Also Stichwort so Brownsche Molekularbewegung. Du erinnerst dich, also ist ja das, wenn man irgendwie so, wie es halt in Milch guckt oder so und da sind so irgendwelche mikroskopischen Teilchen drin, dann siehst du die ja so Zickzack-Bewegungen machen, ne? Mhm. Hast du das mal in der Schule gemacht oder?
Ich glaube nicht, nein.
Also jedenfalls sieht man dann diese Brownsche Molekularbewegung und da hat dann, ich glaube, auch Einstein dann irgendwie herausgefunden, woran das liegt, dass die sich so bewegen. Das liegt dann halt daran, dass das, was du beobachtest, das Mikroskopische, das halt alles mit Molekülen stößt in der Flüssigkeit, die du dir gerade anguckst. Und warum stößen die? Weil die einfach über die Wärmebewegung ständig in Bewegung ist, alle Teilchen. Und die dötschen sich die ganze Zeit ab und dann zuckeln die da so rum.
Im zweiten Semester haben wir uns das mal angeguckt, daran erinnere ich mich noch.
Ah, echt?
Da haben wir das gemacht, aber in der Schule habe ich es nicht gemacht. Aber okay. Ich erinnere mich dran, im Hörsaal in Duisburg gesessen zu haben und das mal gesehen zu haben.
Also allein solche Stöße aus der Umwelt, ne, sind eben schon ein Problem. Jetzt könnte man sagen, okay, dann machen wir das Ganze im Vakuum, aber auch das ist keine Lösung, weil auch Phononen, ne, also Gitterschwingungen oder so, wenn du das irgendwo auf so einer Oberfläche deine Moleküle hast, dann reichen da schon Schwingungen, der Oberfläche, also Gitterschwingungen der Atome reichen schon, um dass du dann dein Molekül, was du da manipulieren willst, dass du das verlierst. Deswegen ist die Frage, wie kannst du jetzt auf einer Oberfläche Material hin und her schicken? Wenn du also eine Idee wäre natürlich irgendwie elektrische oder magnetische Felder zu nutzen, aber selbst die sind schwierig. Da kannst du auch nur Objekte in eine ungefähre Richtung lenken und nicht wirklich präzise. Und jetzt gibt es natürlich so Verfahren, wo du mit Rastertunnelmikroskopen wie mit so einer kleinen atomaren Pinzette dir irgendwas greifst und dann irgendwo hin verschiebst. Du erinnerst dich an diesen Stunt von IBM, die haben ja mal so einzelne Moleküle auf irgendeiner, Atome sogar, ne, auf irgendeiner Oberfläche. Die haben
ganze Filme damit gebaut.
Stimmt, ja, ja, genau, so ein Männchen, ne, stimmt, ja, ja, genau. Das kannst du natürlich machen, ne, also da kannst du dir wirklich mit so einer Spitze einzelne Atome greifen, nur das dauert natürlich unglaublich lange. Das ist kein Verfahren, womit du dann irgendwie größere Mengen von irgendeinem Stoff herstellst. Und welche Lösungen haben jetzt hier diese Forscher? Das ist an der Universität Graz durchgeführt worden und da haben die tatsächlich Moleküle über eine längere Strecke bewegt. Die Oberfläche war eine absolut glatte Silberschicht und da ist es ihnen gelungen, ein Molekül völlig geradlinig, also und wenn ich geradlinig sage, dann meine ich entlang der Gitterebenen, also wirklich ohne ein einzelnes Atomabweichung, wie auf so einer Schiene, zwischen einem Sender und einem Empfänger hin und her zu schicken. Möglich war das, weil sie zwei Spitzen von Raster-Tunnel-Mikroskopen benutzt haben, also die eine Spitze war der Sender, die andere Spitze war der Empfänger, also damit hast du jetzt nichts gegriffen und dann irgendwie transportiert, sondern die waren nur sozusagen, um in diesem Eisenbahnbild zu bleiben, die Station, also die Ursprungsstation und die Empfängerstation. Und dann haben sie als Zug zwischen diesen Stationen haben sie ein Molekül benutzt, nämlich Dibromoterfluoren. Das ist ein fadenförmiges Molekül, also so ein langgestrecktes Molekül aus drei Fluoreneinheiten und zwei Bromatomen an jedem Ende. Also ein Bromatom an jedem Ende. Also Bromatom, dann kommen drei miteinander verkoppelte Fluoreneinheiten und dann kommt am Ende wieder ein Bromatom. Eigentlich wieder wie so ein Zug, ne? Wie so Triebwagen ja. bei so einem ICE. Dieser ganze Zug ist 2 Nanometer lang und der hat einen Dipolmoment. Und jetzt konntest du halt dadurch senden eigentlich, dass du mit der einen Raster-Tunnel-Mikroskop-Spitze, dass du da ein Feld angelegt hast, was entgegengesetzt war zu dem Dipolmoment von diesem kleinen Zug. Und dann ist der losgeschossen, dieser kleine Nanozug, und zwar, wie ich gerade schon gesagt habe, parallel zu den Atomreihen der Silberunterlage, also wirklich wie auf einer Schiene. Und dann ist er losgezogen und ohne Abweichung hin bis zum Ziel, bis zu diesem Zielbahnhof der zweiten RTM-Spitze. Und was haben sie damit gemacht? Damit sind sie wohl 150 Nanometer haben sie da an Distanz zurückgelegt. Also nochmal zur Erinnerung, dieser kleine Zug war 2 Nanometer groß. Ne? Also diese Strecke, das 75-fache der eigenen Länge schon mal ohne eine Atomabweichung hin und her geschickt zu haben, finde ich schon mal ganz spektakulär, muss ich sagen.
Welche Länge?
150 Nanometer.
150?
75 mal die Fläche, die Länge dieses Zuges ist jetzt nicht, ist natürlich noch nicht.
Ich wollte gerade sagen, 150 Nanometer klingt jetzt spontan, also klingt.
Mach's nicht kaputt, Junge.
Nein, alles gut. Ich habe jetzt gesagt.
Ist noch nicht so richtig makroskopisch, das ist schon klar, aber da ohne, also dass man keine Abweichung von einem einzelnen Atom hat, ist ja schon bemerkenswert. Und das ganze Teil war auch schnell unterwegs. Ich habe in dem Paper gelesen, 0,1 Millimeter pro Sekunde. Dann muss ich dann mal nachrechnen. Also 0,1 Millimeter pro Sekunde heißt 36 Zentimeter pro Stunde. Aber man muss natürlich jetzt berücksichtigen, dieser Nanozug ist relativ klein. Ne? Ich habe das mal umgerechnet auf ein Auto. Also wenn jetzt dieser Nanozug so groß wäre wie ein Auto, wie schnell müsste der dann unterwegs sein, damit die Verhältnisse stimmen? Und ein Auto müsste sich mit 100 Kilometern pro Sekunde bewegen, um die Geschwindigkeit zu erreichen. Habe ich mal nachgeguckt, wie schnell fliegt eigentlich die ISS? Die ISS fliegt nur 7,66 Kilometer pro Sekunde. Also,
und das müsste 100
Kilometer pro Sekunde.
Pro Sekunde.
Okay, pro Sekunde, krass. Ja. Also ist schon ganz schön fix unterwegs. Jetzt kann man dann natürlich die Frage stellen, und deswegen hatte ich natürlich am Anfang auch gleich einen Disclaimer gesetzt. Das ist absolute Grundlagenforschung. Was lernt man daraus jetzt? Oder können wir jetzt irgendwas bauen? Nein, jetzt natürlich noch nicht. Aber erstmal ist das für die Grundlagenforschung natürlich schon sehr, sehr spannend. Wie bewegen sich einzelne Moleküle auf Oberflächen, wodurch werden die gestört? Kann man die jetzt vielleicht mit anderen Molekülen zusammenbringen und dann die molekulare Dynamik studieren auf diesen Oberflächen? Das Potenzial hinter so einem Verfahren ist natürlich spannend. Ne? Also wenn du jetzt so eine Oberfläche hättest und du könntest wirklich sehr gezielt Moleküle irgendwo in eine Richtung schieben und da reagieren lassen, ist natürlich das Potenzial erstmal relativ groß. Man ist die Frage, was man damit macht. Aber so eine Technik zu etablieren, um wirklich auf kleinsten Raum Fabriken aufzubauen, ist, glaube ich, sehr, sehr spannend.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Fabrik, das, ja. Also
Fabrik gerade so ein bisschen.
Nee. Das lässt mich gerade erst erkennen, was für ein Potenzial das sein könnte. Also wenn man wirklich so, es gibt ja dieses Lab on a Chip, mhm. Das könnte man wörtlicher nehmen.
Ja, genau, ja.
Also, ne,
ja.
Das,
also ich meine, die Frage so musst du dir halt wirklich stellen, ne? Wie kriegst du die Sachen zusammen, wenn du wirklich jetzt nur zwei Moleküle miteinander gezielt reagieren lassen willst? Also, ja, vielleicht ist die Frage jetzt, also wahrscheinlich sagt so ein Chemiker erstmal, das brauchen wir alles nicht, weil das machen wir sowieso. Ich bin ja immer so erstaunt, ne? Wir hatten für eins unserer Experimente brauchten wir Platinacetylacetonat, ne? Also das ist auch wieder so eine Molekülkette.
Ja.
Das Entscheidende ist, dass da Platin drin ist, und wir brauchten das für ein Experiment, hat auch super funktioniert. Und dann hatten wir irgendwo gelesen in einem Paper, dass die Strukturen, die entstehen, stabiler sind, wenn da noch Fluor bei ist. Und dann sagten wir in so einem Projektmeeting, ach ja, dann versuchen wir noch irgendwie ein bisschen Fluor in die Anlage zu blasen, also über Gas. Und dann sagte der Kollege aus der Chemie, das braucht ihr nicht, das machen wir euch. Das sagte ich, wie das machen wir euch? Ja, wir machen dann halt da an dieses Platin-Acetylacetonat, da machen wir ein so ein Ärmchen ab, was da dran hängt, und da hängen wir dann noch Fluor dran. Und da denke ich so, das könnt ihr? Also ja. Ihr könnt da mal eben irgendwas dranhängen, und die können alles da dranhängen, so im Wesentlichen. Ja, die wissen genau, was die in ihren Reagenzgläsern, da muss ich ja sagen, da bin ich ja als Physiker schon wieder völlig fasziniert, ne? Die da so Dinge synthetisieren können und dann auch noch wissen, was sie da gemacht haben, ne?
Ja, das ist das Faszinierende, weil es aber auch ein anderer Ansatz ist, glaube ich, oder eine andere Herangehensweise. Das hatten wir auch gesagt, als wir mal unser Projekt als wir noch zusammen in einer anderen Arbeitsgruppe waren, da hatten wir auch dieses eine Projekt mit der Chemiearbeitsgruppe zusammen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und was ich da so faszinierend fand, war, dass wir eigentlich das Gleiche gemacht haben, aber mit anderen Methoden und anderen Mitteln und anderen Herangehensweisen. Und da ist mir das auch wieder ein bisschen bewusst geworden, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie, also wenn wir als Physiker hingehen und sagen, wir möchten dieses Molekül bauen, ne? Oder wir möchten irgendwie diese Schicht bauen, dann stellen wir uns das so vor wie so Bausteine. Ja, man nimmt das, dann setzt man das da drauf, dann packt man das da dran, ne? Und die Chemiker, also ich bin kein Chemiker, wahrscheinlich tue ich denen jetzt auch Unrecht. Aber bei denen ist das eher so, ja, ich habe die Verbindung und ich weiß, das reagiert zu dem und verhält sich dann so und so, dann kippe ich das zusammen und dann macht das von alleine.
Ja,
ne?
Ja.
Und also da ist das irgendwie so, die kennen die Ausgangsstoffe, die wissen, was rauskommt und wie miteinander reagiert. Wir bauen es tatsächlich eher in unserem Kopf so Atom für Atom zusammen.
Ja. Ja, aber deswegen ist es so spannend, wenn man auch mal mit anderen Fachbereichen zusammenarbeitet.
Ja. Sollte man auch viel mehr fördern. Also wird wahrscheinlich schon viel gefördert, aber ist sehr, sehr hilfreich. Oder da kommen viele sinnvolle Sachen bei raus, wenn man da mal das Blickfeld erweitert.
Ja, stimmt. Ja. Okay. Dann können wir eigentlich zu Thema Nummer 2 kommen, ne?
Richtig, dann kommen wir zu Thema Nummer 2. Kühl wie ein Wüstenschiff. Du erinnerst dich noch an Indien, als wir da waren und dort gearbeitet haben?
Niemals werde ich das vergessen.
Ja, ich auch nicht. Das werde ich auch nicht vergessen. Aber dort hast du unserem Gastgeber gegenüber gesagt, was ich auch nur unterstreichen konnte, und zwar eine Arbeit hier, also eine Arbeit im Labor und halt eine, tatsächlich Arbeit, halt irgendwie sitzen, was schreiben und so weiter, ohne Klimagerät ist kaum vorstellbar.
Ich glaube ja, also große, also weiß nicht, ob große Teile, aber viele Städte und Gebiete auf diesem Planeten sind nur durch künstliche Klimatisierung überhaupt erträglich. Also vegetieren könntest du da, aber ich sag mal so was wie Singapur ist ja, glaube ich, auch so eine Stadt, die, also wo ich mal war, da kannst du dir nicht vorstellen, dass da eine hochentwickelte Stadt sein kann, ohne dass du dafür sorgst, dass da irgendwie die Räume klimatisiert sind dauerhaft. Das ist einfach super feucht und super heiß.
Ja, also es ist halt, heißt jetzt nicht, dass es nicht gehen würde, aber es ist schwer vorstellbar, ne? Also
ja.
also für uns ist es schwer vorstellbar, dort dauerhaft zu arbeiten ohne Klimatisierung. Aber natürlich ist uns auch bewusst, dass das ein Riesenproblem ist, ne? Also dort auch. Denn wie wird das Ganze gekühlt, wie du schon gesagt hast, zum größten Teil halt mit Klimaanlagen. Ne? Mhm. Da hast du, also da ist es halt vollkommen normal, dass in jedem kleinen Haus irgendwie so ein Wärmetauscher draußen steht, ne? Und drin halt die kalte Luft reinpustet. Also eine aktive Kühlung. Und der Laboringenieur früher bei uns in der Arbeitsgruppe, der meinte mal zu mir, wenn es darum geht, dass wir uns irgendwie den Stromverbrauch angucken, dann gucken wir uns alles an, was heiß oder kalt macht, weil alles andere ist im Gegensatz dazu vernachlässigbar.
Das stimmt, ja.
Und damit hat er auch nicht ganz Unrecht, ne? Also, wenn irgendwas viel Strom verbraucht, dann irgendwas, was heiß macht oder was kalt macht. Ja. Ne? Man kann sich halt überlegen, alleine um es dort erträglich zu machen, wie viel Energie da einfach reingeballert wird, ne, mit aktiver Kühlung. Das heißt, das ist tatsächlich nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern natürlich auch fürs Klima ein Riesenfaktor. Es ist halt ein riesen Energiefresser.
Ja. Und dann übrigens noch dieses... Dadurch, dass du dann so viel Klimaanlagen da anschaltest, dann versagt ja das Netz dann auch immer noch. Ne? Dann hast du diese Blackouts da, wie oft wir da in den Blackouts saßen. Und dann sitzt du in diesem dunklen, oder nicht so dunklen, weil ja tagsüber war, Labor. Und dann merkst du, wie diese Wärme so reinkriecht in die Gebäude, ne? Die Feuchtigkeit und die Wärme. Und dann merkst du erstmal wieder, wie wichtig das ist, dass die klimatisiert waren.
Wie schnell das ging. Ja, ne? Da war irgendwie eine halbe Stunde Stromausfall und nach einer Viertelstunde merktest du schon, wie langsam wärmer wurde und stickiger. Ne?
Gut isoliert.
So, mach bloß nicht das Fenster auf.
Gut isoliert waren die Gebäude da auch nicht. Ne?
Nee, genau, das ist auch noch so ein Punkt. Gut isoliert waren die auch noch. Also auch nicht. Also ein riesen Energieverballerung. Also man hat da unglaubliche Mengen an Energie verballert. Ich fand es auch witzig, dass im Labor ein Regal voll Autobatterien stand, so als Notstrompuffer. Das fand ich auch sehr witzig. Naja, nichtsdestotrotz, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, werden wir ja weltweit wenn das Klima so weitergeht, werden wir weltweit Probleme mit Wetterextremer bekommen. Ja. Ne? Also es wird mehr extreme Temperaturen geben, es wird mehr Gebiete geben, wo es halt heißer wird, natürlich wird es auch welche geben, wo es kälter wird und so weiter, aber wir werden einfach mit extremen Temperaturbedingungen zu kämpfen haben, also mit extremen Wetterphänomenen. Deshalb wäre es gerade in Gegenden, die halt heiß sind und eventuell noch heißer werden oder Gegenden wie hier, die halt klimatisch okay sind, die vielleicht irgendwann dann auch unerträglich warm werden, wenn wir irgendeine Form haben, denen zu begegnen. Und aktive Kühlung kann da ja nicht die Lösung sein, ne? Weil das ist ja irgendwie Ursache des Problems auch, wenn wir da immer mehr Energie verballern. Das heißt, sowas wie passive Kühlsysteme wären schon gut. Also irgendwas, wo man nicht noch zusätzlich Energie reinbuttern muss, damit es kühl wird, sondern irgendetwas, das aus der aus sich heraus eine Kühlwirkung hat. Also
sowas wie Schwitzen oder so? Also Verdunstung von Wasser zum Beispiel?
Genau sowas. Schwitzen, da wäre ich gleich drauf gekommen.
Okay.
Generell ist so, also zu passiven Kühlsystemen sind die auch sehr, sehr geil für den Transport von temperaturempfindlichen Sachen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Impfstoffe oder sonstiges. Ne? Also man kennt das vielleicht, wenn man sich kennst du diese HelloFresh-Boxen? Ja, ne?
Ja.
Wo immer so ein Klumpen Eis mit drin liegt, wenn die irgendwas gekühlt haben, wäre halt auch besser, wenn das irgendwie, das ist aber nur so ein Nebenphänomen. Okay. Generell sind passive Kühlungen halt, wäre eine gute Sache, wobei jetzt beim Transport von Lebensmitteln, jetzt nicht im Rahmen von ich bestelle mir eine HelloFresh-Box, sondern im größeren Umfang, irgendwie Kühlcontainer oder so, wäre es auch cool, wenn da weniger Energie drauf verbraucht werden würde. Ne? Und ich hätte dich jetzt gerne gefragt, was ein energieeffizientes System ist, ohne viel Energiezugabe. Aber das hast du schon richtig gesagt, die Natur hat Schwitzen vorgesehen. Bei uns zum Beispiel, das Verdampfungskühlung ist prinzipiell eine gute Sache, gibt es auch als technische Lösung schon, und zwar in Form von Hydrogelen. dass man Hydrogele irgendwo aufbringt, zum Beispiel auf Verpackungen, wenn wir jetzt mal beim Versand bleiben oder irgendwie auf größere Boxen oder so. Und dieses Hydrogel kann halt nach und nach Wasser abgeben. Also das kann schwitzen und dadurch halt die, das, worauf es aufgetragen ist, kühlen.
Also Hydrogel, damit es nicht sofort weg ist wie bei Wasser,
genau.
Sondern sie
ja,
ein bisschen
ja, genau.
länger.
Nicht,
okay. Aber das heißt,
genau.
Ich kriege dann meine Ware und dann ist da so eine glitschiges Gel drumrum.
Ja, das.
Okay.
Ja, aber das kann man ja eventuell auch verpacken,
ja,
auf eine Membran,
okay.
Irgendwie.
Okay.
Ne? Das ist, aber halt sowas Gelartiges, ne?
Okay.
Also Hydrogel, das halt wegdampfen kann und sowas gibt's schon. Ne?
Okay.
Ist überhaupt kein Problem. Das Problem bei den Dingern ist.
Ich frage mich, ob du da sehr konstant die Temperatur halten kannst. Also, das ist, wäre
ja,
dann ja stark davon abhängig, wie sehr die Sonne scheint, ne? Oder?
Jetzt ist es vom Temperatureintrag von außen abhängig, ne?
Ja.
Wenn außen warm wird, verdampft mehr,
genau,
und
ja,
das reguliert, das, das reguliert eigentlich ganz gut. Also das funktioniert wohl ganz gut. Hier haben sie eine andere Variante gefunden, beziehungsweise eine bessere, die ich gleich in dem Paper vorstellen möchte, oder eine verbesserte, und haben das mal mit Hydrogel direkt verglichen.
Okay.
Also Hydrogel ist im Grunde so wie Wasser auftragen, nur dass es halt länger hält, weil es nicht sofort wegdampft. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz muss man aber, wenn man hier längere Kühlzeiten erreichen möchte, Wasser nachfüllen oder das Ganze wieder benetzen mit Wasser, ne? Weil wenn einmal das Wasser weg ist, dann ist
dann
die Kühlwirkung halt
ja.
nicht mehr da.
Ja, okay.
Dann ist, und das kann im Zweifelsfall dann doch relativ schnell gehen. Ich meine, man kennt das vielleicht aus einem Freibad, wenn man irgendwie eine kalte Bierdose hat und möchte, dass die kalt bleibt. Ne, weil man sie nicht sofort trinken möchte oder so, dann wickelt man die in ein nasses Handtuch und solange das Handtuch noch nass ist, bleibt die Dose auch weitestgehend
ja.
kühl.
Ja.
Ne? Aber wenn das Handtuch einmal trocken ist, dann halt nicht mehr. Dann muss man das Handtuch halt irgendwie wieder nass bekommen. Das heißt, so Verdampfungskühlung ist zwar als passive Kühlung sehr effektiv, hat im Zweifelsfall aber einen hohen Wasserverbrauch.
Ja.
Also und da würde man jetzt denken, da muss doch irgendwie mehr gehen und da lohnt sich vielleicht nochmal ein Blick auf Mutter Natur, denn irgendwo in der Natur wurde dieses Problem vielleicht schon gelöst und genau das haben sich ein paar Forscher auch gedacht und haben dabei was Interessantes gefunden und zwar, ich lese mal den Titel des Papers vor, der heißt Passive Subambient Cooling from a Transparent Evaporating Insulating B-Layer. Erschienen ist das Ganze
Insulting
in Joule von
oder Insulating?
Ach, Insulating, Entschuldigung, nein, nicht Insulting. Oh Gott.
du bescheuerte Dose. Such dir doch deine
Dose.
Ist mir doch egal, ob du kalt bist.
Insulting B-Layer. Ja, schön. Nein, Insulating natürlich, Entschuldige. Erschienen ist das Ganze in Joule von Forschern aus den USA am 11. November, also sehr aktuell. Am Titel erkennt man schon, es geht um Verdampfung und auch um Isolation bzw. Beleidigungen. Ja, auch Beleidigungen können kühlen.
Das ist ne,
also wird auch
ja,
ganz kalt zum Herz. Ja, ja. Nee, es geht um Verdampfung und Isolation. Was genau haben die Forscher gemacht? Die haben in der Natur mal geguckt, ob es nicht ein System gibt, wo dieses Problem schon gelöst ist oder wer das denn gut macht, wer bewegt sich denn in Gegenden, die sehr, sehr warm sind und kann dort mit wenig Wasser trotzdem sehr lange gut zurechtkommen, also in diesen unangenehmen heißen Gegenden.
Wenn ich mir deinen Titel anschaue, hätte ich eine Idee.
Ja.
Dromedare die, oder Kamele oder sowas?
Kamele, die Titel verraten zu viel.
Die werden Wüstenschiff genannt.
Ja, genau. Kamele. Die haben sich tatsächlich Kamele angeguckt, weil Kamele leben ja zum Teil oder leben in Gebieten, die sehr, sehr heiß sind und wenig Wasser haben und kommen damit halt trotzdem irgendwie gut zurecht. Ne?
Aber mit Höckern hat da nichts zu tun, ne? Oder? Die Höcker waren doch immer,
nicht.
Das waren doch immer so Fettdepots, ne? Da ist nicht wirklich
genau,
Wasser. Ne,
nee, genau, das ist ein Fettspeicher, okay. Soweit ich weiß. Ja. Nee, um die geht es nicht, aber es geht um Kamele und zwar, wie die Kamele mit der Hitze zurechtkommen. Ne? Hm. Also jetzt nicht nur, was ihren Wasserhaushalt angeht im Sinne von durstig oder so, sondern auch, wie kommen die mit der Hitze zurecht? Wie halten die ihre Körpertemperatur auf einem angenehmen Level?
Okay.
Dass die nicht gekocht werden?
Ja, gute
werden.
Frage, ja.
Hm. Musst du kurz einen Schluck trinken. Wüste hat mich durstig gemacht. Also, Kamele kühlen ihren Körper auch durch Schwitzen runter, haben aber zusätzlich noch ein dickes Fell oben drüber.
Okay.
Könnte man jetzt, man könnte
ist
jetzt
das
denken,
so schlau?
Klar, ja genau, ist das so schlau oder ist das vielleicht ein Kompromiss, weil es in der Nacht auch relativ kalt werden kann und
stimmt,
so und das irgendwie so, ne, so ein zwar, ist zwar scheiße heiß, aber nachts erfriere ich nicht so in etwa, ne, so, nee, ist es nicht. Was nämlich ganz witzig ist, Zoologen konnten beobachten, dass ein geschorenes Kamel, ne, also wenn man das Fell abrasiert hat, beziehungsweise sehr kurzem Fell, seine Wasserzufuhr über den Tag um 50% erhöhen musste gegenüber einem Kamel, das kein geschorenes Fell hatte. Das heißt, ohne Fell brauchen sie mehr Wasser.
Muss der mehr schwitzen.
Um seine Körpertemperatur runterzukriegen. Und genau da haben die Forscher jetzt angesetzt bei dieser Beobachtung. So, das Fell muss also irgendwie zur Kühlung beitragen. Also das Fell muss einen kühlenden Effekt haben.
Tja.
So, dass halt weniger Wasser zum Schwitzen benötigt wird. Die Forscher haben sich das angeguckt und haben gesehen, dass dieses Fell tatsächlich noch eine isolierende Wirkung hat und haben das mal versucht in einem Modellsystem eine Kamelhaut quasi nachzubauen. Dafür haben sie für den kühlenden Effekt ein Hydrogel genommen, ne, also der Klasse, also etwas, was schwitzen kann, und haben da drauf dann eine isolierende Schicht aus hochporösen hydrophoben Aerogel aufgebracht, aus Kieselsäure-Aerogel. Aerogel.
Also ist das Fell mehr so der Grund, dass du, also sozusagen die kältere Luft nicht so schnell von der Hautoberfläche weggepustet werden kann?
Ja, nicht ganz. Das Fell, beziehungsweise also das Fell mit der daran eingeschlossenen Luft lässt auf der einen Seite das Wasser wegdampfen, ne?
Ja.
Also ist aber gleichzeitig ein thermischer Isolator. Das heißt, darunter dampft halt das Wasser weg, ne? Verdampft aber nicht so schnell, weil es darunter einfach nicht so heiß wird, weil es halt thermisch isoliert.
Okay.
Also genau das haben die jetzt nachgebaut. Also das ist im Grunde auch das, das Prinzip, wie sie es nachgebaut haben. Dieses Aerogel hat eine sehr, sehr geringe Wärmeleitfähigkeit, ist also thermisch isolierend, lässt aber den Wasserdampf durch.
Okay.
Das heißt, das Wasser kann wegdampfen und die Schicht darunter kühlen. Die Schicht darunter wird aber von außen nicht aufgeheizt, weil da eine thermisch isolierende Schicht zwischen liegt. Oder beziehungsweise nur sehr, sehr langsam aufgeheizt von außen. Also man hat quasi eine Schicht aus Material, die sich durch Schwitzen, also Verdampfen, runterkühlt. Wasser kann ja weg, ne? Und trotzdem von der Außenwärme isoliert ist. Also sowas wie ein Temperatureinwegventil. Ja. Wärme kann gut abfließen, aber nicht einfließen.
Aber das war jetzt auch wieder ein Gel, wovon du jetzt gesprochen hast, ne, bei diesem Experiment. Oder haben die auch ein neues Material erzeugt?
Nee, ist ein neues Material. Es ist so ein, wie im Titel auch steht, so ein Zweischichtsystem, also so ein Bilayer. Ein Hydrogel, auf das oben ein Aerogel aufgebracht ist.
Ah, okay. Aerogel und Hydrogel, da hat es mich verloren. Also
genau.
Das habe ich nicht mitgekriegt.
Okay.
Ja, okay.
Hydrogel, das schwitzen kann, und darauf ein Aerogel, was
und
halt
Aerogel
den thermischen Isolator macht.
Das Aerogel ist quasi das Fell des Kamels, ne?
Genau, Das Aerogel ist quasi das Fell des Kamels. Jetzt könnte man fragen, klingt gut, ne? Wie gut performt das Zeug? Ne?
Ja.
Das haben die Forscher auch getestet. Und dafür haben sie eine Probe genommen, die von einer Seite mit Vakuum quasi thermisch isoliert ist, also auf eine Vakuumkammer gelegt sozusagen. Und dort jeweils eine Probe mit Hydrogel beschichtet, 5 mm, und eine zweite Probe mit 5 mm Hydrogel und da drauf 2,4 mm Aerogel, also Doppelschichtsystem. Um mal zu vergleichen, wie gut verhält sich, also wie sieht denn die Kühlkurve aus für nur Hydrogel und für deren Doppelschichtsystem mit dem Aerogel drauf. Und da haben sie dann quasi die Temperaturantwort gemessen. Das heißt, die haben das System in ihre Klimakammer gesteckt, ne, haben eine gewisse Außentemperatur vorgegeben, haben geguckt, wie gut kühlt denn dieses Aerogel runter und wie lange hält es diese Temperatur. Also beziehungsweise wie gut kühlt das Hydrogel runter und wie lange hält das die Temperatur, beziehungsweise wie lange hält es die tiefe Temperatur, die das Hydrogel runtergekühlt hat, mit dem Aerogel obendrauf. Das Hydrogel alleine konnte die Probe von 30 Grad auf 20 Grad runterkühlen, nur durch die Verdampfung.
Von 30 auf 20, okay.
Mhm. Genau. Und das etwa für 55 Stunden. Danach war das Wasser verbraucht und die Probe ist sofort wieder warm geworden.
Ja.
Ne? Also wenn das Wasser verbraucht, ist die Temperatur halt schnell wieder da. Die Kombi aus Aerogel kam nicht ganz so weit runter, von 30 auf ungefähr 23 Grad.
Okay, weil natürlich wahrscheinlich so ein bisschen die Abgabe des, verhindert wird. Okay. Mhm.
Ja, dafür hat das Ganze aber für 160 Stunden gehalten.
Fast ein Dreifache, ne? Oder doch Dreifache, ja. Ziemlich genau. Ne? Okay, das ist krass. Ja.
Im Text haben sie sogar noch was geschrieben, also unter den Referenzbedingungen könnte man mit 5 mm Aerogel, ne, also jetzt waren es ja nur 2,5 obendrauf, könnte man mit dieser Doppelstruktur sogar eine Verlängerung der Kühlzeit um bis zu 400%, also vervierfachen, das Ganze. Bei einem Sacrificing the Temperature Drop by 1.5, also nochmal anderthalb Grad wärmer,
okay.
Genau, nochmal ein bisschen schlechter, aber um Faktor 4 quasi, also viermal so lang.
Ja, krass.
Das ist schon, also ist allein schon von 55 auf 160 Stunden verdreifachen, ist schon krass.
Mhm. Ja, und wirklich spannend, dass du halt wirklich so ein passives System hast. Ne? Deine Einführung zu dem Thema war natürlich gut, ne? Weil sonst musst du halt wirklich massiv irgendwie Energie zuführen,
genau.
Um Kühlung zu erreichen. Und da hast du ein passives System, was halt gelegentlich mal mit Wasser aufgeladen werden muss. Ne? Aber halt auch wirklich sehr gelegentlich, wenn wir jetzt über 160 Stunden erstmal sprechen. Das ist ja schon.
Genau. Genau, und da sind wir bei den Anwendungen. Natürlich, was ich am Anfang erwähnt habe, Transportverpackungen.
Mhm.
Ne? Für irgendwas halt, was gekühlt oder kühltransportiert werden muss. Wenn das plötzlich anstatt 55 Stunden 160 Stunden hält.
Das reicht sogar für die Deutsche Post. Ne? Wobei
richtig, genau. Das reicht sogar für die Deutsche Post oder Hermes.
Ja, zumindest für diese Situation, wir konnten sie leider zu Hause nicht erreichen. Es liegt jetzt in Ernies Blumenladen und der hat zufälligerweise dieses Wochenende nicht mehr geöffnet und ab Montag können sie es zu völlig absurden Zeiten abholen. Selbst das kann mit diesem Gel noch ermöglicht werden. Das ist wirklich wahr. Das ist nah am Kunden. Sehr gut.
Ja, das HelloFresh in der Packstation. Endlich. Ein weiteres Anwendungsgebiet, was in dem Paper auch noch drinsteht als mögliche Anwendung, sind Dachkonstruktionen, also Kühlvorrichtungen auf Dächern, also in Gebäuden, dass man damit Gebäude passiv runterkühlen kann. Das kann man sich auch vorstellen, dann pumpst du halt da gelegentlich, also wirklich gelegentlich, mal Wasser durch und kühlst damit halt das Gebäude runter.
Ja, das ist natürlich, das ist natürlich auch eine gute Idee. Jetzt, wo ich mein Büro ja neu renoviere. Die Frage stelle ich mir natürlich schon, ne? Wie warm wird das im Sommer da? Also wir isolieren jetzt auch ganz neu und schlechter soll es nicht werden. Wir haben auch zwei kleine Fenster in den Giebel gesetzt, damit da warme Luft abziehen kann. Also es wird eher besser, aber trotzdem.
Ja.
Sowas ist natürlich wirklich interessant. Also wenn du da über die gesamte Dachfläche wenn du die ganze Dachfläche kühlen würdest, das wäre natürlich schon spannend.
Und 5 bis 10 Grad machen ja eine Menge, ne?
Ja.
Dabei. Das ist. Ja.
Krass.
Das war Thema Nummer 2.
Ja, das finde ich natürlich spannend, wie wir solche Prozesse neu denken müssen, wenn wir denn dann endlich alle kapiert haben, dass Energie eine wertvolle Ressource ist und die nicht unendlich gibt auf diesem Planeten. Da ist noch viel, viel zu machen, sagen wir mal, viel einzusparen. Ja. Können wir solche Ideen gut brauchen. Und wieder mal von der Natur kopiert, ne?
Ja. Die Natur hat eine Menge Sachen tatsächlich schon sehr gut gelöst.
Optimiert. Er hatte natürlich zugegebenerweise auch viel Zeit, aber trotzdem, ja. Ist schon spannend, ja. Genau. Können wir weitermachen?
Können wir, ja.
Ein Experiment hast du vorbereitet, ne?
Ja, habe ich. Ich habe ein Experiment vorbereitet. Und zwar ich wollte eigentlich eine Sache machen und habe dann, als ich das vorbereitet habe, gemerkt, so, Moment, warte mal, um das zu erklären, warum das so ist, könnte man erstmal ein anderes Experiment machen, das eigentlich auch sehr schön ist. Und da kann man quasi zwei Experimente aus dem einen Experiment machen. Ja, gut. Und zwar. Ja, genau.
Optimieren. Ne? Genau, wir haben in zwei Wochen haben wir schon ein Experiment quasi, den Nachfolger.
Das könnten wir machen. Also könnte man.
Oder wenn das beide machen.
Nee. Erstmal nur eins. Okay. Ich kann dir das andere dann mal zeigen, dann kannst du mir sagen, ob das spektakulär oder ob das reicht für ein eigenes Experiment oder ob du meinst, wir sollten das lieber irgendwann mal so nebenbei erzählen. Erstmal, wir gucken uns was an, was sehr, sehr viele Leute kennen, aber gar nicht so viele Leute erklären können, warum das funktioniert. Und zwar wurde es früher, zumindest in meiner Jugend, in deiner denke ich auch, in so ziemlich jedem Gangsterfilm und es gibt sogar in den Simpsons eine Referenz da drauf, und zwar ein Schlauch, um Benzin abzupumpen.
Oh, Siphon-Effekt, ja, also glaube ich, heißt der, oder?
Genau, Siphon-Effekt, genau.
Okay.
Gibt es in den Simpsons, gibt es eine Folge, wo die Klasse von Bart mit Skinner und Otto dem Busfahrer halt zum Camp fahren, also irgendwo hinfahren und Otto dann den Bus noch voll tanken muss, von Skinner Geld haben will und er gibt ihm ein Stück Schlauch und ein Kaugummi. So, ne, für Kaugummi für danach.
Oh Gott. Skinner, ich guck ja gerade die Folgen Simpsons nochmal mit meinem Sohn, ne? Der hat die ja noch nie gesehen. Skinner ist auch so eine, Direktor Skinner ist so ein Charakter, der ist bei mir unterm Radar geflogen und jetzt bin ich älter geworden und jetzt identifiziere ich mich natürlich mit diesem Typen. Ja. Nein, identifizieren wäre zu viel gesagt, aber diesen Charakter habe ich unheimlich schätzen gelernt jetzt in letzter Zeit. Den finde ich unglaublich, ja, witzig, den Typen. Skinner! Der wird ja immer von diesem Bürokraten da, von der Schulbehörde immer so zusammengefaltet.
Direktor Chalmers.
Chalmers heißt er? Ah, cool.
Ja, nee, nicht Direktor, wer ist der? Oberstudienrat. Stimmt, Oberstudienrat, ja. Ist das, oder irgendwie sowas. Ja. Ja, genau. Und zwar.
Ich hatte neulich genau so ein Problem auch mit dem Siphon-Effekt. Ne? Wir hatten noch altes Öl, also wir kriegen ja jetzt eine neue Heizung, aber wir hatten noch eine alte Ölheizung und da war im Tank war noch Öl. Und die Frage war, was machst du jetzt, bevor du den Tank rausreißt? Ne? Da kam die Firma natürlich und hat ganz freundlich gesagt, oder nicht, kam nicht, sondern hat per Telefon gesagt, das nehmen wir Ihnen gerne ab für einen kleinen Umkostenbeitrag. Und da haben wir gedacht, ja klar, also 1000 Liter Öl nehmt ihr natürlich gerne für einen kleinen Kostenbeitrag ab. Das könnt ihr dann ja weiter verscheuern sozusagen, ne, und damit viel, viel Geld machen. Und dann habe ich überlegt, ob man das noch irgendwie zu den Nachbarn kriegen kann. Aber das heißt natürlich erstmal aus dem einen Keller hoch und dann in den anderen Tank rein. Und da habe ich auch über so Experimente wie den Siphon-Effekt nachgedacht. Aber ich kann es schon mal spoilern, ich habe es nicht gemacht.
Oh. habt ihr das mit einer kleinen Pumpe gemacht, oder?
Wir haben es mal mit einer kleinen Pumpe gemacht, ja. Aber da waren wir natürlich wieder so kniebig und haben so eine kleine Pumpe auf Amazon gekauft, die, glaube ich, dafür da ist, dass man genauso aus alten Mopeds mal ein paar Liter raus pumpt. Und nicht
Ich sehe diese SpongeBob-Einblendungen Ewigkeiten später.
Genau, das war eins der Probleme. Und ein anderes Problem war dann folgende. Also das war so ein kleines Pümpchen, das habe ich dann angeworfen und ich war schon mal froh, der zog dann schon mal das Öl an, ne, und pumpte es dann im Nachbarhaus wieder in den Tank und das lief dann, ne, langsam, aber ich dachte, ich hatte dann mal so, nach ein paar Minuten hatte ich dann mal so extrapoliert und kam zu dem Ergebnis, naja, so nach 2-3 Stunden müsste das fertig sein. Und dann saß ich neben diesem Pümpchen und das wurde wärmer. Und irgendwann lief an der einen Seite, fing es an zu tropfen, lief da langsam Öl raus und die wurde noch weiter wärmer. Und dann saß ich da so neben der Pumpe und kennst du das, wenn du so Dinge machst, wo du erst so denkst, ja, läuft, geht so, funktioniert ja nicht gut, aber es funktioniert. Und dann sitzt du so daneben und dann malen sich so Schreckensszenarien aus. Und dann habe ich so gedacht, was passiert eigentlich, wenn diese Pumpe Feuer fängt und dann so Feuer... Brünste in beide Keller laufen, in diese beiden Tanks.
Ja.
Und das Ganze und diese zwei Häuser mir um die Ohren fliegen. Und da habe ich so gedacht, vielleicht ist das irgendwann keine gute Idee. Dann habe ich das mal abgeschaltet, weil die wurde auch immer lauter und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt traue ich mich nicht mehr. Kennst du das, wenn man so Dinge macht, wo man erstmal so nicht drüber nachdenkt und dann kriegen so unschöne Szenarien in deinen Kopf und dann sagst du so, vielleicht hören wir hier auf. Also ist uns ja auf der Bühne auch schon mal passiert, ne? Dass wir so Dinge auch ein paar Mal gemacht haben und dann auf einmal irgendwann gesagt haben, vielleicht sollten wir das nicht mehr machen. Also,
also das ist bis jetzt immer gut gegangen, aber wir haben auch nie drüber nachgedacht.
Ja, und dann habe ich es sein lassen und dann habe ich doch diese Firma den Rest drüber pumpen lassen und die haben dann halt auch dafür natürlich nochmal eine kleine Gebühr genommen, aber das war mir dann sicherer und dann hatte ich
das von den Füßen.
Aber da habe ich etwas über den Siphon-Effekt nachgedacht.
Ja, sehr, sehr schön. Das ist, um diesen Effekt, warum das überhaupt funktioniert oder wie das funktioniert, dass man etwas so ansaugen kann und das dann weiterläuft. Ne? Da habe ich ehrlich gesagt früher auch relativ wenig drüber nachgedacht, habe jetzt vorbereitet zu einem Experiment jetzt da nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und kurz zwei, drei Sachen nachgelesen. Und das ist eigentlich ein faszinierender Effekt, weil, also wir stellen uns das Ausgangssetting mal folgendermaßen vor. Wir haben zwei Becher. In einem ist Wasser, der andere ist leer. Der volle Becher, stellen wir uns mal vor, der steht auf einem kleinen Podest, also höher als der leere Becher.
Mhm.
Ja? Die können auch auf gleicher Höhe stehen, aber dann laufen die halt nur halb leer. Das ist nicht so schön, so anschaulich.
Ja.
Ne?
Ja.
Dann steckt man da einen Schlauch rein, saugt etwas an, dass es einmal über die Kuppe oben drüber geht. Mhm. Also ne, man macht den Schlauch von dem oberen in den unteren Becher, saugt es an und so, dass es einmal anfängt zu fließen. Und dann fließt es, also wenn man es einmal rausgesaugt hat, so lange weiter, bis der Höhenunterschied ausgeglichen ist. Vielleicht stellt man sich doch am besten zwei Becher vor, die auf gleicher Höhe nebeneinander stehen. Das ist, glaube ich, doch besser. Also dann kann man es besser erklären. Man saugt es an und dann fließt es von dem vollen in den leeren Becher so lange, bis beide, bis beide Becher halb voll sind. Dann hört es auf. In dem Moment.
Ja.
Wo halt der Höhenunterschied zwischen den Flüssigkeiten ausgeglichen ist, genau. So, jetzt könnte man sich fragen, warum? Also warum passiert das überhaupt? Ne? Also warum fließt das weiter? Warum hört das nicht auf? Welcher Effekt kommt da zum Tragen? Und da hast du schon richtig gesagt, das ist der Siphon-Effekt. Und zwar, in dem Moment, wo man das einmal angesaugt hat, ne, und das von alleine anfängt zu fließen, da fließt das, also damit das funktioniert, braucht es zwei Dinge. Zum einen Luftdruck ist ein wesentlicher treibender Faktor und Schwerkraft ist auch wichtig dafür, damit das funktioniert. Und zwar, wir stellen uns jetzt vor, wir haben zwei Becher nebeneinander stehen, der linke Becher ist voll, der rechte Becher ist leer und wir haben die Flüssigkeit so weit angesaugt, dass die einmal oben über die Kuppe drüber ist.
Über den höchsten Punkt,
genau, über den höchsten Punkt drüber ist und in den niedrigeren Becher fließt.
Mhm.
Ne? Also so. Jetzt haben wir dort einen Schlauch, der komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist.
Mhm.
Ne? Der so im Bogen einmal von oben, also oben über den Rand des Bechers in den anderen Becher geht. Also ein Bogen, der komplett mit Flüssigkeit gefüllt ist. Wenn wir den jetzt in der Mitte unterteilen, ne? Also genau in der Mitte uns den unterteilt vorstellen, dann haben wir rechts
jetzt
am höchsten Punkt.
Am höchsten Punkt
nach unten. Mhm. Am höchsten Punkt machen wir, sagen wir, ist Hälfte volles Glas, Hälfte leeres Glas. Dann haben wir dort zwei Wassersäulen.
Ja.
Ne? Und
auf der linken Seite einen relativ kurzen Wassersäule, ne? Denn da steht das volle Glas und auf der rechten Seite, wo das leere Glas ist, da hast du eine Wassersäule, die relativ lang ist im Schlauch, oder?
Genau, groß. Ja, genau. Die sind, wenn der Schlauch in beiden Gläsern bis auf den Boden geht, sind die Wassersäulen eigentlich genau gleich groß, aber in dem vollen Glas, ne, zählt nur der Teil, der oben aus dem Wasser rausragt. Weil der ist ja nur Wassersäule, weil der alles, was unter dem Flüssigkeitsspiegel ist, wird vom Druck der Flüssigkeit ja wieder genau in der Waage gehalten und ausgeglichen.
Ja, ja.
Der Teil trägt nicht dazu bei, sondern nur der oberhalb des Flüssigkeitsspiegels ist. Und dann hast du recht, genau, der im vollen Glas, da ist die Wassersäule viel kleiner als im leeren Glas. Mhm. Da ist die Wassersäule größer. Und wir haben jetzt uns ja gesagt, wir stellen uns vor, in der Mitte ist es unterteilt. Ne? Also genau in der Mitte ist, also im höchsten Punkt, ist der Übergang von dem einen Becher zum anderen. Jetzt haben wir auf der einen Seite eine große Wassersäule, auf der anderen Seite eine kleine Wassersäule. Ne?
Ja.
Und jetzt kommt die Schwerkraft. Das heißt, die schwere Wassersäule fließt halt, also da fällt es auf jeden Fall nach unten. Ne?
Mhm.
Weil da wird das Wasser, da fällt das Wasser nach unten. Wenn das Wasser nach unten fällt, im, also in dem, innerhalb des Schlauches, dann erzeugt es hinter sich ja ein Vakuum, sozusagen.
Ein Unterdruck, ja.
Genau, einen Unterdruck. Und dieser Unterdruck zieht das Wasser, das in dem kleineren Stück, in dem vollen Becher noch ist, wieder hinterher.
Mhm.
Und das funktioniert so lange, wie die Wassersäule auf der einen Seite größer ist als auf der anderen.
Mhm.
Weil wenn die Wassersäulen gleich groß sind, dann reicht der Unterdruck, der erzeugt wird, natürlich nicht mehr, um die andere Seite hochzuziehen, weil die ja gleich schwer sind.
Ja, ja.
Deshalb ist Schwerkraft für diesen Effekt wichtig und halt generell das Vorhandensein von Luft, also Luftdruck.
Mhm.
Das ist der Siphon-Effekt, warum er funktioniert. Das sind halt die Wassersäulen, die unterschiedlich groß sind. Die eine zieht an der anderen, also die eine Wassersäule fällt nach unten und zieht durch den Unterdruck die andere quasi nach oben. Und das funktioniert so lange, wie die eine Wassersäule halt größer ist wie die andere. Das kann man auch sehr schön sehen, weil ganz am Anfang, ne, wenn der Unterschied noch am größten ist, wenn die eine Wassersäule in den, im volllaufenden Becher sehr groß ist und die andere noch sehr klein, weil da der Flüssigkeitsspiegel ja noch sehr hoch ist, dann fließt das Wasser sehr schnell.
Hm.
Und je näher sich die beiden Wasserlevel kommen, umso langsamer fließt das Wasser.
Hm, ja, ja, okay, weil der, das, weil der Druck, also der, der Unterschied, ja, ja klar.
Hm? Genau, weil, weil der Unterschied der Wassersäulen halt immer kleiner wird, damit der Druckunterschied und damit dann auch die Fließgeschwindigkeit.
Ja, ja.
Das kann man tatsächlich sehr, sehr schön beobachten. So. Das hätte schon das Experiment sein können. Verdammt, das war es aber noch nicht. Oder sollen wir sagen, das war's und wir machen drei Experimente daraus?
Ich weiß ja nicht, wo die führt. Das musst du wissen. Also,
Nee, wir machen nur zwei. Mit diesem Vorwissen jetzt, ne? Wir haben ja gesagt, du brauchst für das Experiment einen gebogenen Strohhalm.
Mhm.
Hast du was? Also hast du gerade eins zur Hand, um das auszuprobieren?
Ich habe in
oder?
Diesem Haushalt selbstverständlich keine gebogenen Plastikstrohhalme.
Holz geht auch. Ein Stück Schlauch geht auch tatsächlich, aber nicht so gut. Also richtig gut geht das, wenn ihr das mit tatsächlich diesen gebogenen Strohhalmen ausprobiert. Und zwar, ihr nehmt euch ein Glas, das randvoll ist mit Wasser, also wirklich bis zum Rand oben voll, nehmt den gebogenen Strohhalm, so wie ihr ihn auch in Trinkrichtung reinstecken würdet, ne, also das kurze gebogene Ende nach oben, und ihr müsst den Strohhalm kürzen. Und zwar so, dass wenn ihr ihn in das Glas reinpackt, ne, dass mit dieser geriffelten, also mit der Biegstelle aufliegt auf dem Rand.
Mhm.
Also entweder muss das Glas groß genug sein oder ihr müsst den einfach in der Hälfte abschneiden, sodass der nicht auf den Boden kommt.
Ja.
Ne?
Ja.
So, dann so, noch nicht ins Wasser stecken, sondern ihr habt da das volle Glas Wasser. Jetzt haltet ihr mit eurem Finger den Strohhalm zu, da wo ihr trinken würdet. Ne? Also Finger drauf. Ne?
Jetzt ahne ich
dann,
was.
Ja. Genau, ihr haltet den Finger drauf. Dann steckt ihr das Ganze ins Wasser rein, also das andere Ende, und zwar so weit, dass der Knick des Strohhalms genau auf dem Rand liegt. Ihr haltet aber immer noch euren Finger vorne auf die Öffnung und haltet das zu. Ne?
Ja.
Und wenn man jetzt den Finger wegnimmt, wenn der Strohhalm schon drin steckt, dann fängt tatsächlich an, das Wasser aus dem oder was auch immer man in dem Glas hatte, rauszulaufen.
Mhm.
Von alleine.
Ohne, dass man dran ziehen
muss. Ohne, dass man es ansaugen
ja,
muss.
Ja, ja.
Genau. Warum ist das so? Hast du eine Idee?
Also in dem Moment, wo du den Finger wegnimmst, schießt die Wassersäule in dem Glas. Also da ist dann der Strohhalm, der ist dann mit Luft gefüllt und nicht mit Wasser. Und in dem Moment, wo du den Finger wegnimmst, schießt in den Strohhalm dieser das Wasser rein.
Die Flüssigkeit, genau.
Und wahrscheinlich hat die so viel Schwung, wenn die oben ankommt, dass sie halt über den Knick drüber schießt. Ne? Und dann ab dann fängt das Siphonieren an.
Genau, da fängt der Siphon-Effekt ab. Die Frage wäre jetzt noch, wo kommt dieser Schwung her?
Tja, gute Frage.
Es ist egal, wie schnell wir den ins Wasser tun. Wir können den ganz langsam reintun und dann den Finger wegnehmen. Und trotzdem wird es von alleine fließen. Der Punkt ist der, wenn wir den Finger vorne drauf haben und dann den Strohhalm ins Wasser tauchen, ne, dann ist das ja wie eine Taucherglocke.
Mhm.
Ne, also es fließt ja kein Wasser in den Strohhalm. Aber trotzdem erhöht sich der Druck auf die Luft da drin.
Ja.
Ne, weil wir den ja, also weil ja da, genau das Wasser, der Wasserdruck da drauf lastet und die Luft wird ein bisschen komprimiert.
Mhm.
Weil Luft ist ja komprimierbar im Gegensatz zu Wasser, wird ein bisschen komprimiert und in dem Moment, wo du den Finger wegnimmst, ist die, also kann die Luft entweichen. Also durch den Druckabfall da drin, das Wasser wurde ja vorher ein bisschen weggedrückt von der Luft. Dadurch, dass die Luft komprimiert wurde, wurde da eine Kraft ausgeübt. Von der Luft auf das Wasser und von dem Wasser auf die Luft. Weil es halt komprimiert wurde. Ja. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie eine kleine Feder oder so.
Ja.
Und in dem Moment, wo man die Luft halt ausströmen lässt, entspannt sich das Ganze und das Wasser hat halt diesen Gegendruck nicht mehr und schießt halt nicht nur bis zum Wasserlevel hoch, sondern einen Ticken darüber hinaus. Das kann man in leicht durchsichtigen Strohhalmen, also geraden Strohhalmen, wenn man die einmal so, also wenn man geraden Strohhalm nimmt, oben Finger drauf, den in eine Flüssigkeit taucht und dann den Finger oben wegnimmt, dann sieht man auch, dass das Wasser nicht nur bis zur Oberfläche, sondern ein bisschen darüber hinaus in den Strohhalm hochschießt. Und dieses bisschen darüber hinaus reicht bei dem beschriebenen Versuchsaufbau halt aus, um diesen Siphon-Effekt zu starten.
Krass. Mhm.
Ja. Und bei der nächsten Variante dieses Experiments bauen wir uns so aus so einem Strohhalm so etwas, wo man es nicht mal vorne zuhalten muss, sondern einfach nur ins Wasser steckt und es von alleine anfängt zu laufen.
Da bin ich mal gespannt. Das habe ich mir nämlich mal als 3D-Druck irgendwo runtergeladen und ausgedruckt. Aber das hat mehr schlecht als recht funktioniert. Da bin ich gespannt. Ja, das machen wir beim nächsten Mal.
Ja, besorgt euch von irgendwelchen Leuten dafür Strohhalme.
Aber das können wir doch beim Stream auch gut machen, oder?
Ja, stimmt, das können wir einfach im Stream. Stimmt, das machen wir im Stream. Ich habe noch ein paar Strohhalme hier, dann basteln wir das mal für einen Stream.
Nächsten Montag. Das wird ja eher visuell, bevor wir uns wieder was abbrechen, um das zu erklären.
Wollte gerade sagen, dann könnte ich das von heute auch nochmal zeigen.
Ich versuche auch nochmal Strohhelme hier auftauchen zu lassen, dann kann ich das auch mitmachen.
Ich kann dir welche schicken, wenn du möchtest.
Nee, das brauchen wir nicht. Dann wird es noch brutaler, die Klimabilanz. Ja. Nee, ich werde schon irgendwas finden. Wenn ich dran denke, bringe ich auch mal dieses Teil, was ich da mal ausgedruckt habe, mit 3D gedruckt habe, was eigentlich auch selbst siphonierend sein sollte, aber nicht so richtig funktioniert hat. Vielleicht lernen wir dann ja noch raus, was ich falsch gemacht habe oder was das Problem war. Cool, freue ich mich schon drauf.
Ja, bitte, bitte.
Dann machen wir mal ein bisschen Musik. Du hast nämlich noch was, oder wir haben was zugeschickt bekommen, glaube ich, ne?
Richtig, genau. Das erste haben wir zugeschickt bekommen, das zweite habe ich gefunden, was wir heute in der Sendung haben. Dazu muss ich aber auch noch was erzählen zu dem zweiten.
Aber das erste spielen wir einfach so, ne?
Das erste spielen wir einfach so, das haben wir zugeschickt bekommen.
Hotspots heißt es und ist ein Remix von unserer Bundeskanzlerin, die wir vermutlich alle sehr vermissen werden, wenn sie erstmal weg ist. Geschickt von Daniel. Glaube ich, ne? Ja, genau, von Daniel.
Kann sein, ja. Müsste in den Shownotes stehen.
Viel Spaß damit.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben deutlich noch einmal gemacht, worum es geht. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie. Wir haben neue Empfehlungen, auch gerade in Hotspots. Hotspots. Unsere Hotspot-Strategie. Also der Punkt ist, jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie.
Es reicht noch nicht.
Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie.
Hotspots.
Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie.
Unser Ziel muss ja sein.
Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist wichtig. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, ist gut für die Bekämpfung der Pandemie.
Okay, danke schön.
hatten im Sommer unter 10 Tote am Tag. Wir haben jetzt über 200 an vielen Tagen. Jeder einzelne Bürger kann durch das Vermeiden von zusätzlichen Kontakten etwas erreichen und das rettet jedes Mal Menschenleben. Das ist ganz einfach so. Auch das muss man mit einbeziehen.
Ja, sehr schön war das.
Kann man sie anhören. Ein bisschen Ohrwurm-Charakter, ne?
Kommt drauf an, wie man drauf ist, ja. Aber stimmt schon, ja. Ohrwurm-Charakter. Genau, kommen wir zu Thema Nummer 3 jetzt schon, ne? Oder habe ich was vergessen? Nee, Thema Nummer 3.
Nee, ist Thema Nummer 3.
Planetare Fußbodenheizung. Ich muss mal wieder über was sprechen, über das wir super gerne sprechen. Und immer mal wieder, nämlich
Planeten.
Das auch, ja. Aber ich hänge es natürlich wieder ganz oben auf, nämlich die Drake-Gleichung. Haben wir schon so ganz oft drüber gesprochen. Ja. Also der Versuch, irgendwas in eine mathematische Formel zu packen, was uns ermöglicht abzuschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass es irgendwo intelligentes, außerirdisches Leben gibt. Und in dieser Drake-Gleichung gibt es einfach ganz viele Faktoren, die da berücksichtigt werden müssen. Und die offensichtlichste und ist, glaube ich, auch der erste Term, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ist die Frage, ist ein Planet in der habitablen Zone seines Sterns? Was heißt habitable Zone? Im Wesentlichen, glaube ich, so definiert, dass man sagt, dass wesentliche Teile seines Wassers auf der Planetenoberfläche flüssig ist, also zumindest teilweise, gelegentlich. Weil man davon ausgeht, das braucht man zum Leben, also flüssiges Wasser also, irgendwo.
Genau, die Form von Leben, die wir damit meinen.
Genau, ja, also ich glaube, die Drake-Gleichung wird schwierig, wenn wir jetzt über völlig anderes Leben nachdenken. Ja, 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 aber wenn wir jetzt erstmal so humanoid-ähnliches oder zumindest das, was sich hier so entwickelt hat, als Maßstab nehmen, ja. Genau, also habitable Zone heißt also, ist der Planet im richtigen Abstand von seiner Sonne. Aber es hängt nicht nur von dieser Frage ab, von dem Abstand, sondern auch von einer ganzen Reihe von internen Faktoren. Und da haben wir natürlich auch schon mal drüber gesprochen, nämlich solche Fragen wie, hat der Planet ein Magnetfeld? Da könnte man jetzt sagen, so ist das denn so wichtig? Ja, das ist wichtig, weil die Oberfläche dann von Strahlung geschützt wird. Und die Atmosphäre beispielsweise jetzt nicht weggeblasen wird durch den Sternwind, der die ganze Zeit auf diesen Planeten oder ja gegen diesen Planeten donnert. Also Magnetfeld ist auch extrem wichtig und auch Plattentektonik, also diese geologischen Kreisläufe, dass sich Kontinente bewegen und auch mal sich wieder absenken und irgendwo andere neue Kontinente, also nicht neue Kontinente entstehen, aber neues Material wieder an die Oberfläche gebracht wird, also diese Bewegung der Platten, scheint auch eine zentrale Bedeutung zu haben, wenn es um die Frage geht, können komplexe Organismen entstehen? Das sind so Faktoren, ne? Magnetfeld, Plattentektonik, wo man so sagen würde, okay, das müssen wir also auch noch alles in diese Gleichung mit einbeziehen, wenn es um die Frage geht, gibt es außerirdisches Leben da draußen? Und das Spannende, und deswegen erwähne ich hier Magnetfeld und Plattentektonik, diese beiden Effekte, die offensichtlich so wichtig sind, die haben eine gemeinsame Wurzel, denn die gibt es überhaupt nur, weil wir eine innere Heizung des Planeten haben.
Liegt das an dem rotierenden genau. Metall?
Ja, exakt. Ja.
Okay.
Genau, ja. Also wenn du da diese Umwälzung im Inneren nicht hättest, dann hättest du beispielsweise kein Magnetfeld, aber natürlich auch keine Plattentektonik. Also wenn der Planet innerlich kalt wäre, dann würden genau diese Prozesse fehlen und das wäre dann eben ungünstig für die Entstehung von Leben. Und das ist also, das ist auch, glaube ich, etwas, was man manchmal aus den Augen verliert. Also so ein Planet bekommt also seine Wärme, seine Energie nicht nur von seinem Stern, in unserem Fall von der Sonne, sondern auch von so einer Art Fußbodenheizung, nämlich Wärme von unten.
Denn so die inneren Werte sind auch die inneren Werte.
Ja, also Planeten sind halt schon so Wärmemaschinen. Die geben ihre innere Hitze dann eben so an die Oberfläche ab und treiben dann Prozesse wie diesen Geodynamo, über den du gerade gesprochen hast, der dafür verantwortlich ist, dass wir ein Magnetfeld haben. Aber auch sowas wie Vulkanismus, ne, oder Plattentektonik ist halt genau getrieben von dieser inneren Wärme, von der inneren Wärme. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wo kommt eigentlich diese Wärme her aus dem Inneren? Und das hängt stark davon ab, da gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Teil dieser inneren Hitze, gerade bei jungen Planeten, stammt zum Beispiel aus der Restwärme der Akkretionszeit, also diese Zeit, wo sich Planeten überhaupt erstmal bilden, ne? Wo so Steine, Staub, alles, was da so in dieser Frühphase des Sonnensystems rumgeistert, dass sich so gravimetrisch durch die Gravitation findet, zusammenklumpt. Und da kann man sich vorstellen, dass da natürlich viel Reibung passiert, ne? Viele Stöße, viel Reibung. Und da entsteht extrem viel Hitze. Und das ist einer der Faktoren, wo die innere Hitze herkommen kann. Diese innere Hitze, die ich jetzt beschrieben habe, ne, die aus diesen jungen Planeten entsteht, durch diese Planetenentstehung, da geht man davon aus, dass das der Grund war, warum es zum Beispiel mal auf dem Mars oder auf unserem Mond, auf dem Erdmond, mal Vulkanismus gegeben hat. Also genau diese Dynamik, also die Restwärme aus der Entstehungszeit. Die ist dann aber irgendwann, abgeebbt, also verloren gegangen in gewisser Weise, und deswegen ist jetzt beispielsweise der Mars oder der Erdmond nicht mehr vulkanisch aktiv. Wobei beim Mars weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, müsste ich nochmal nachgucken, aber ich glaube, der ist nicht aktiv, aber auf dem Mond gibt es ja keine aktiven Vulkane, weil der halt kalt ist mittlerweile. Sind die also geologisch sozusagen tot, es sei denn, du hast irgendwie Gezeitenkräfte, die an diesen Objekten zerren. Und so, dafür gibt es auch schöne Beispiele im Sonnensystem, nämlich beispielsweise Io oder Europa, also die Jupitermonde. Die sind vulkanisch aktiv. Warum? Weil Jupiter die ganze Zeit an diesen Monden zerrt und die so richtig durchwalkt im Prinzip, und dadurch entsteht auch innere Wärme und so eine innere Heizung, und deswegen sind die auch aktiv, und du siehst da solche geologischen Prozesse, die da ablaufen, weil die halt die ganze Zeit verformt werden im Prinzip und dadurch Wärme entsteht. Das ist also die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, und darum geht es jetzt hier eigentlich, sind, und das ist auch der Grund, warum die Erde immer noch so heiß innen drin ist und wir diese Fußbodenheizung haben, das sind radioaktive Zerfallsreaktionen.
Das wäre mein nächster Tipp gewesen. So, ist da genug Zeug?
Ja, genau.
Also,
ja.
Also ja, doch, genug Zeug ist da, weil irgendwo muss das, was wir in die Reaktoren schmeißen, ja herkommen. Aber ist da genug Zeug nah genug zusammen? Das wäre die Frage.
Offensichtlich, also, ja. Also da zerfällt halt Zeug und dadurch wird Energie frei, und genau diese Wärme reicht, also offensichtlich reicht die Menge, um zumindest zu verhindern, dass die Erde zu schnell innen drin abkühlt. Und was spielen da sich so für Prozesse ab, oder was ist da so der Ursprung? Das scheinen wohl so langlebige Radionuklide zu sein, wie Uran oder Thorium oder sowas. Und das ist halt bei der Erde der Fall. Und jetzt wird's spannend, und wir nähern uns jetzt dem Paper. Uran und Thorium, das sind ja schon relativ schwere Elemente, ne? Die entstehen im Weltall nicht überall, sondern die müssen ja erstmal gebacken werden, oder die müssen erstmal entstehen. Und wo entstehen die? Die entstehen da, wo energiereiche Ereignisse stattfinden, sowas wie Neutronensternkollision oder wenn massenreiche Sterne kollabieren. Da entsteht Uran und Thorium. Und genau das ist jetzt der Ansatzpunkt von dieser Studie, die ich vorstelle. Die heißt Radiogenic Heating and its Influence on Rocky Planet Dynamos and Habitability, vom 10. November 2020, veröffentlicht in The Astrophysical Journal Letters. Weil jetzt wird es natürlich spannend, ne, wenn man sagt, wir interessieren uns für habitable Planeten, und offensichtlich brauchen wir da auch so eine innere Fußbodenheizung, und wir wissen diese schweren Elemente, ne, die wir für diese radioaktiven Zerfallsprozesse brauchen, Uran und Thorium, die gibt es nicht überall. Die gibt es vielleicht nur in manchen Ecken unserer Galaxie oder unseres Universums. Dann kann man ja sagen, okay, das grenzt natürlich ein bisschen die Suche nach Leben ein. Ne? Wenn man weiß, man muss nur in gewissen Ecken gucken, wo es möglicherweise genug von diesem Uranzeug gibt. Und genau das ist der Aufhänger, dass sie gesagt haben, okay, was würde denn eigentlich passieren, wenn es weniger wenn es weniger von diesen radioaktiven Zerfallsprozessen gab. Und dann haben sie das mal simuliert mit einer Erde. Also sie haben die Erde genommen und haben gesagt so, okay, jetzt simulieren wir mal durch. Sie haben einfach mal mehr und weniger von den radioaktiven Elementen ins Modell geworfen sozusagen oder in die Modellerde geworfen und sich angeguckt, wie sich dann diese Hitzeproduktion ändert und haben dann festgestellt, dass sie da diese Hitzeproduktion zwischen alles einstellen können zwischen 30-300% des jetzigen irdischen Werts. Also müsste man sich jetzt gucken, welche Randbedingungen da alle angenommen worden sind und so. Aber einfach nur mal, um mal ein Gefühl dafür zu geben, also dadurch, dass sie an diesem Knopf rumgedreht haben, der mehr oder weniger Uran und ganze andere Zeug im Planeten angenommen haben, konnten sie halt sagen, irgendwo zwischen 30-300% des irdischen Wertes für diese Hitzeproduktion. Und dann haben sie sich angeguckt, was hat denn das eigentlich für einen Effekt dann auf den Planeten? Also wie sieht der denn aus? Wie lebensfreundlich oder nicht lebensfreundlich? Und es zeigte sich, dass die Erde halt ziemlich genau im optimalen Bereich liegt für
das. Das ist immer faszinierend. Es müssen 20.000 Sachen stimmen und bei der Erde passt es genau.
Und zwar alle von diesen 20.000 Dingen. Ja. Ne? Und ja, und dann kann man natürlich sagen, wenn die nicht stimmen würden, dann wären wir halt gar nicht da. Ne? Dann könnten wir uns gar nicht wundern, genau, da denke ich auch wieder. Ne? Also diese Menge an radioaktivem Uran und Thorium, die ist ziemlich genau im Mittel, weil sie sich dann halt angeguckt haben, wie hätte sich die Erde entwickelt, wenn es nicht so wäre, wenn also zu wenig beispielsweise davon da wäre. Dann wäre die Erde ein absolut geologisch toter Planet, dann hätten wir eben kein Magnetfeld und keine Plattentektonik und damit wäre der halt erkaltet und ja, geologisch tot. Wenn zu viel davon da gewesen wäre, dann hätten wir, wäre die Erde halt so eine Vulkanhölle, ne? Ohne, also viel zu heiß, extrem viele Vulkanausbrüche, die eben auch Leben unmöglich machen würden. Ja.
Spannend.
Das fand ich übrigens auch interessant, wenn der Planet zu heiß wäre, also zu viel mit diesem ganzen Uran und Thorium, dann hätten wir auch kein Magnetfeld. Also jetzt hätte man ja sagen können, okay, das Magnetfeld fehlt nur, wenn der Planet zu kalt ist. Aber wenn zu viele radioaktive Elemente haben, gibt es wohl auch kein Magnetfeld, weil dann der Erdmantel sich zu sehr aufheizt, du einen extremen Vulkanismus hast, aber dann gleichzeitig ein Wärmegefälle fehlt zwischen dem Kern des Planeten und der Oberfläche und das verhindert wiederum die Konvektionsströme im Kern und das wiederum führt dazu, dass du diesen Geodynamo nicht hast. Also in beide Richtungen hättest du eben kein Geodynamo und damit kein Magnetfeld. Also die Temperatur im Inneren des Planeten muss schon ganz gut getroffen sein.
Es ist dann auch nicht nur die Temperatur alleine wichtig, sondern auch nicht, wie die zustande kommt. Ne? Also
genau, ja.
Jetzt nur Uranheizer wäre auch schlecht.
Das kommt natürlich jetzt wieder noch dazu. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, nehmen wir einen Pluto, der extrem weit weg ist von der Sonne, aber dafür kippen wir einfach ein bisschen mehr Uran rein. Das wird sicherlich nicht funktionieren für Leben. Ja, also das war im Prinzip schon das Paper, aber das Spannende finde ich halt, dass sie jetzt gesagt haben, okay, das grenzt also die Suche nach Leben im All ein bisschen ein, denn wir können uns schon mal die Region angucken, wo es viel Uran und Thorium gibt, wo das viel vorliegt und wo das, wo daraus dann eben auch Planeten entstanden sein können. Und das ist dann jetzt die letzte Frage von dem Paper. Wie findet man da jetzt raus, wo Uran und Thorium im Universum zu finden ist? Wie kannst du das denn auf die Distanz messen? Weil
Strahlen tut da ja nichts.
Genau,
also nicht, so ein Planet.
Nicht
exakt, also ja. Leuchtet ja nicht, ne?
Genau, das wäre jetzt mein Hinweis noch gewesen. Also spektroskopisch ist ja immer dann schlecht, wenn nichts leuchtet. Denn du kannst dir zwar abgestrahltes Licht angucken, oder mit Tricks kannst du vielleicht ein Objekt selber beleuchten mit irgendeiner bekannten Lichtquelle und guckst dir dann an, welches Licht absorbiert wird. Das würde natürlich auch gehen. Aber auch das ist natürlich bei so Planeten schwierig. Also die Frage, wie findest du denn jetzt die Planeten, die vermutlich genug Uran und Thorium haben? Die Antwort ist, du guckst dir nicht die Exoplaneten dafür an, sondern du guckst dir indirekt die Sterne an, die umkreisen. Denn du sagst einfach, die sind natürlich aus der gleichen Urwolke entstanden. Und wenn die Sterne Signaturen zeigen von Uran oder Thorium, dann sagst du, dann werden die Planeten, die in der gleichen Wolke entstanden sind, auch erhöhte oder richtige Mengen von diesen Elementen haben. Und jetzt wird es tatsächlich noch ein bisschen...
Aber das ist natürlich naheliegend, ne? Also der Stern muss ja irgendwie Teile davon haben, also zumindest muss da irgendwie was sichtbar sein. Wenn die Planeten das haben, sollte das irgendwie im Stern auch zu finden sein.
Genau,
ne?
Und tatsächlich sucht man jetzt wohl, das letzte kleine Detail, man sucht jetzt offensichtlich nicht nach Uran und Thorium, weil das wohl im Spektrum ein bisschen schwierig zu finden ist, aber was man wohl ganz gut messen kann, ist Europium. Das wird wohl bei den gleichen Prozessen hergestellt, wo auch Uran und Thorium abfällt. Und deswegen kann man sagen, okay, wenn man Europium sucht oder findet in Stern, dann ist das ein heißer Kandidat für ein Sonnensystem, wo möglicherweise günstige Bedingungen für Leben herrschen. Irre, ne? Mhm. Ja, das finde ich schon wieder total irre. Also jetzt gucken wir nach Sternen, wo Europium zu messen ist und dann sagen wir, okay, die haben radioaktive Materialien und diese radioaktiven Materialien, die brauchen wir auf Planeten, damit da bevorzugt Leben entstehen kann. Ah, finde ich total abgefahren.
Ja, ist es. Also ich finde es überhaupt immer, also ich bin immer fasziniert oder ich bin immer wieder erstaunt, wenn man so an dem Punkt ist, so was alles an Zufällen zusammenkommen musste, dass es Leben, wie wir es halt haben, gibt, ne? Und an der anderen Seite dann wieder, ach komm, das Universum ist so fucking groß. Ne? Also, da ist dann auch egal, ne?
Ja. Wenn ich mich übrigens schon mal auch frage, ne, bei diesem Thema, also hier ist ja jetzt, also damit Planeten entstehen können, wo Leben entsteht, ne? Da müssen ja erst mehrere Generationen an Sternen durchgebügelt worden sein, ne? Also ganz im jungen Universum hast du nur Wasserstoff und Helium, sagen wir mal, ne? Dann bilden sich die ersten Sterne, die fusionieren fröhlich Wasserstoff zu Helium, aber auch ein bisschen was Schwereres. Ich weiß nicht, was entsteht so im Stern, Eisen oder so. Und dann ist irgendwann so das Ende dieser Sterne erreicht, die explodieren und das war dann erstmal für die Generation. Ne? Also Stern entsteht, kann ich mir irgendwie noch vorstellen. Wir haben diese Wolken aus Wasserstoff und Helium, die ballen sich zusammen, fusionieren und explodieren dann. Und dann fliegt die ganze Chose dir um die Ohren oder manche bleiben ja auch als braune Zwergen, als Klumpen zurück. So, aber jedenfalls, ja, das ist das Ende der ersten Generation. Jetzt kommt irgendwann die zweite Generation, die auch das Eisen noch nimmt und daraus die nächste Generation macht. Ne? Also all das, was auf unserem Planeten ist, diese ganzen, da haben wir hier Kohlenstoff und Silizium oder was auch immer, muss sich ja alles irgendwann mal gebildet haben. Was ich irgendwie komisch. Also die Vorstellung für mich ist komisch, dass sich ja irgendwie diese Generation aus Sternen bildet, die blasen dann irgendwann auseinander oder kollabieren irgendwann und aus diesen Leichen, aus diesem, was irgendwann mal auseinandergeflogen ist und explodiert ist, müssen sich ja wieder neue Sternsysteme bilden. Und irgendwie fehlt mir so die Vorstellung davon, müsste das nicht alles, also das Universum wird immer größer, irgendwo sind Sterne, die explodieren dann und alles fliegt auseinander. Warum gibt es dann irgendwann noch wieder so dichte Wolken, wo sich neue Sternsysteme rausbilden? Da fehlt mir irgendwie so die, verstehst du, was mein Problem ist irgendwie damit?
Ja. Gibt es an der Universität Duisburg nicht den Professor Wurm? Hieß er Wurm?
Wurm, ja, den könnte ich natürlich mal fragen. Die Jungs sind natürlich und Mädels sind die absoluten Experten. Die könnte ich mal fragen, ja. Oder falls ihr irgendwelche geilen Videos, deswegen spreche ich das ja gerade ein, falls ihr mal so ein Video gesehen habt, wo man vielleicht so Generationen von Sternen kommen und gehen sieht, das würde mich mal interessieren. Schickt mir mal einen Link. Also, damit ich mir das irgendwie vorstellen kann, dieses expandierende Universum und wo ich das Gefühl habe, weil so ein Stern lebt ja einfach auch ewig. Ne? Da, in der Zeit ist ja so ein Universum schon wieder ein ganzes Stück größer geworden, dass sich trotzdem immer wieder so Sterne zusammenfinden. Also Wolken, aus denen sich dann neue Sterne bilden. Da fehlt mir irgendwie die Vorstellungskraft. Würde ich gerne mal ein Video zu sehen.
So zeitraffermäßig.
Genau, genau. Wie das so abläuft.
Ja. Ah. Ja.
Das war.
Schade ist ja, dass man das, wenn dann halt nur in so einem Zeitraffer sehen kann und nicht irgendwie, also man kann nicht irgendwie hingehen und sich sowas irgendwie in klein mal angucken.
Ja.
Sondern, ne, naja. Egal.
Was hast du noch Schönes für uns?
Wir haben noch ein viertes Thema und zwar: Entspann dich! Wir haben Stress.
Oh Gott.
ist ein kurzes Thema, aber Stress.
Schön.
Nein, ist schön. In diesem Thema geht es um Stress und wie wir Stress erleben. Ne? Wir erleben Stress in einer Gruppe nämlich anders als alleine.
Okay. Ich frage mich gerade, ob ich das besser erlebe oder schlechter erlebe, Stress in der Gruppe.
Ja, du kannst Stress dadurch, dass du in einer Gruppe bist, anders erleben, als wenn du alleine gestresst bist. Das kann positive und negative Seiten haben, da kommen wir jetzt drauf. Und zwar, eine gute Gruppe kann das persönliche Stresslevel senken. Ne? Man steht nicht alleine vor der Riesenaufgabe, sondern man weiß, man ist Teil von einer Gruppe, ne, die dieses Problem angeht. Man hat vielleicht man denkt über eine Aufgabe nach, weiß bei einigen Stellen nicht, wie man weiterkommt, aber man hat so ein bisschen die Hoffnung, da ist ja noch ein anderer oder eine andere, die hat da wahrscheinlich eine Idee. Ne? Also so ein Team im Labor, da weiß man hat Leute, die man um Rat fragen kann, oder man weiß nicht, macht in einem Team ein riesiges Projekt, aber man selbst hat nur die Verantwortung für einen kleinen Teil des Projekts. Ne? Oder man weiß, man hat Spezialisten da, die man nochmal fragen kann und so. Das würde ich sagen, ist alles eher was den persönlichen Stresslevel senken kann.
Ja.
Ne? Also eine Gruppendynamik, die den persönlichen Stresslevel senken kann. Andererseits kann eine soziale Gruppe aber auch Stress verursachen oder verstärken. Ne? Man weiß nämlich, dass Stress ansteckend sein kann.
Oh, das glaube ich, ja.
Genau, wenn andere Leute gestresst sind, du auch plötzlich gestresst wirst.
Ja,
ne?
Kann ich mir vorstellen.
Allerdings kannte man das bisher nur in engen, oder hat man bisher nur untersucht in engen sozialen Beziehungen, wie Partnerschaften oder Familie.
Tatsächlich so eng, also nicht mal Arbeitsfeld? Oder?
Nee, nicht mal Arbeitsfeld, sondern nur so Partnerschaft, Familie.
Okay.
Die Forscher in dem Paper, das ich hier vorstellen möchte, sind der Frage nachgegangen, ob so eine Ansteckung von Stress, ne, auch bei lockeren sozialen Verbindungen eine Rolle spielt. Ja, also zum Beispiel dieses Wir-Gefühl auf der Arbeit. Ist nicht so verwunderlich, dass, also ich nehme das Ergebnis mal vorweg, ja, das ist jetzt nicht so verwunderlich, ne, weil in so einer Arbeit bist du ja auch ein Team und wenn irgendwie Teamkollegen gestresst sind, kann das natürlich irgendwie auf dich abfärben. Aber ne, das ist halt
Also ich würde auch, also auf der Arbeit würde ich sofort sagen, ne, wenn mein Chef gestresst ist und mein Anspruch ist ja auch irgendwie meinem Chef Arbeit abzunehmen, anstatt ihm noch mehr Arbeit zu machen. Also wenn ich merke, er ist gestresst, dann bin ich auch gestresst, weil ich dann gerne helfen würde oder ich würde dann halt gerne die Gründe seines Stresses wegschaffen. So. Dafür bin ich ja angestellt, würde ich sagen. Aber ja, auch auf einem anderen Niveau würde ich sagen, so, wenn ich irgendwo in einen in, sagen wir mal, ein Geschäft kommen, um eine Hose zu kaufen und der Verkäufer ist gestresst, ne, und nervt mich so rum. Oder zum Baumarkt ist ja auch immer ganz schlimm. Baumarkt, einen Mitarbeiter zu finden, der einem hilft, ne, ist ja praktisch unmöglich. Und wenn der dann so völlig gestresst mir sagt, ja, hier, ja, da hinten im Gang 4 finden sie schon, dann bin ich auch schon wieder gestresst. Also
ja, aber das sind dann ja, das sind ja keine Gruppenprozesse. Ne?
Ja, okay. Ist
also zumindest die letzten nicht.
Okay,
ne? Das
ja.
ist ja
okay.
eher, aber die anderen, auf der Arbeit schon. Die Frage ist, wann fängt das denn an? Ne? Ab wann macht eine Gruppe dir denn, also ab wann bist du mit einer Gruppe so stark verbunden, dass der Stress auf dich abfärbt? Ne? Also, aber Arbeit hast du ja meist sehr enge Beziehungen, ne? Aber wie eng muss dieser Grad sein? Also bist du, also färbt der Stress von deinem Chef auf dich ab? Ja, okay, mit dem hast du halt täglich zu tun, ne?
Ja.
Der Stress von irgendwie dem, weiß ich nicht, dem Studenten, den du nur den du irgendwie maximal einmal die Woche siehst, weil er irgendein Projekt bei dir macht oder so, färbt sein Stress auf dich ab oder nicht? Also
ja, nicht.
Wie eng muss das soziale, also die soziale Bindung sein, dass Stress abfärbt?
Mhm.
Ja? Dafür haben die Forscher hier eine kleine Studie gemacht und die veröffentlicht in, wo ist es erschienen? Jetzt wird schlimm. Das, ne, das Paper heißt The Social Curse: Evidence for Moderating Effects of Shared Social Identity on Contagious Stress Reactions. Ne? Titel noch okay. Erschienen ist das Ganze in, es ist ein Wort, dieses Journal, es ist ein Wort, Psychoneuroendocrinology.
Das geht doch gut von der Hand.
Ja, das geht super von der Zunge. Das ist, ist von Forschern der Uni Gießen und der Uni Wien, also Forschern aus Deutschland, die dieses Paper im schlimmsten Journal-Name ever veröffentlicht haben. Und die haben ein kleines Experiment gemacht.
Aber Wien ist noch nicht Deutschland, ne? Oder habe ich was verpasst?
Nee, stimmt. Nein. Wien nicht. Also Forschern aus... Oh Gott.
Ich habe ja gesagt, wir nehmen...
Forscher aus Gießen und Wien.
Wir nehmen Sonntag rauf und Dienstag könnt ihr das frühestens hören. Wer weiß, was morgen passiert. Man weiß es ja heute nicht.
Oh Gott. Nein, Forscher aus Deutschland und Österreich, aus Gießen und Wien, die haben ein kleines Experiment gemacht, um halt herauszufinden, wie das mit dem Stressabfärben in Gruppen, also in sozialen Gruppen funktioniert und wo da so die Schwelle ist und so. Die haben dafür ein Experiment gemacht und zwar haben sie eine Gruppe von Personen genommen und zwar insgesamt 64 Personen waren es. Nur Frauen, wenn ich das richtig gesehen habe in den Methods in dem Paper. Warum auch immer, weiß ich nicht. Müsste ich vielleicht nochmal genauer nachlesen. Haben nur Frauen, also eine Gruppe aus nur Frauen, haben die in kleine Gruppen gesteckt von 4 bis 5 Personen. Na? Diese Gruppen wurden dann unterschiedlich behandelt und zwar gab es sogenannte, also ohne dass die Probanden das natürlich wussten, gab es Gruppen, die als Wir-Gruppen behandelt wurden, also in denen ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt werden sollte und Gruppen, in denen das Individualgefühl, also das Gefühl des Individuums verstärkt werden sollte. Also ich nenne die in meinen Aufzeichnungen Wir-Gruppen und Ich-Gruppe.
Okay.
Also es gibt Wir-Gruppen und Ich-Gruppen. In den Wir-Gruppen war es so, dass alle zusammen in dem Versuchsraum an einem Tisch gesessen haben, ne, immer als Gruppe angesprochen wurden, wenn irgendwas erklärt wurde oder so. Und sie haben als Aufgabe bekommen, sie sollten sich als erstes überlegen, was sie als Gruppe gemeinsam haben, also was sie verbindet und was die Gruppe auszeichnet. Ne, so. In den Ich-Gruppen wurde genau das Gleiche gemacht, allerdings, also fast genau das Gleiche, die Vorbereitung, also die, jetzt diese Einleitung war nur ein bisschen anders. Und zwar in den Ich-Gruppen saßen alle Personen an Einzeltischen, wurden jeweils immer nur als Individuum angesprochen, niemals als Gruppe und sollten sich halt als erste Aufgabe überlegen, was sie als Individuum auszeichnet und von den anderen unterscheidet.
Das ist ja irgendwie immer lustig, ne? Wir schön, stellen ne? uns ja immer die Frage, wie kann man sowas testen, ne? Wie sieht das psychologische Setting aus?
Und ja.
Ich finde das ja immer total gut, wie solche Szenarien
aufgebaut. Ich finde das auch immer super. Ja, aber es ist so, also es ist so, also ein bisschen, also wenn du nicht weißt, worum es geht, ist es halt sehr unterschwellig, ne? Du kommst halt in eine Gruppe, sitzen alle am Tisch und dann kriegst du als erstes mal so, wir machen hier heute ein kleines Experiment und als erstes zur Vorbereitung möchten wir bitte, dass sie sich einmal überlegen, was sie hier am Tisch alle gemeinsam haben, ja, und was sie als Gruppe auszeichnet.
Zum Kennenlernen, damit wir uns alle ein bisschen locker.
Genau, und in der anderen Gruppe erzählst du halt, ne, so, ja, schönen guten Tag, ja, schön, dass Sie hier sind, dass Sie an Einzeltischen sitzen, thematisierst du wahrscheinlich ja, gar nicht erst, ne? Nicht, ne? Sondern gehst dann durch so, ja, Herr Müller, überlegen Sie sich bitte als Individuum, überlegen Sie sich mal, was Sie hier auszeichnet und vom Herrn Meier dort drüben unterscheidet, ne? Und das macht bitte jeder hier im Raum, also so in etwa. Ja. Das macht eigentlich nicht viel, ne? Aber man kann sich schon vorstellen, dass so ein Intro, dieses Setting, einmal ein Wir-Gefühl zu erzeugen und einmal ein Ich-Gefühl zu erzeugen, schon setzt.
Ne? Auf jeden Fall, ja.
Ja. Anschließend, also nachdem diese kurze Eingangsaufgabe gelöst war, wurde per Los eine Person bestimmt aus der Gruppe, also ausgelost, ne? Die eine stressige Situation bewältigen musste. Und zwar ein simuliertes Bewerbungsgespräch und danach noch alleine halt schwere Kopfrechenaufgaben lösen musste. Es gab insgesamt, wurden 27 Sessions durchgeführt, also es gab insgesamt 27 Gruppen. Ne? Mhm. Jetzt kann man sich schon überlegen, so bei 4 bis 5 Personen und 64 insgesamt als Teilnehmer, da auf 27 Gruppen zu kommen, wird schwierig. Das heißt, wahrscheinlich wurde da gelegentlich auch mal neu gemischt.
Okay.
Habe ich jetzt ehrlich gesagt so auch nicht zwischen den Zeilen gelesen, aber ich gehe mal davon aus, dass die halt das Ganze mehrfach gemacht haben. Also es gab insgesamt 27 Sessions, in denen halt entweder wir oder ich Gruppen und so gemacht wurden. Der Sample Size mit 64 Leuten ist so, ich weiß nicht, was da Standard ist, aber ist jetzt nicht, finde ich, nicht sehr viel, aber auch nicht sehr wenig. Ist irgendwie so, ist okay, oder? Also ich weiß es nicht, ich bin kein Psychologe, vielleicht kann es mal jemand sagen, der solche Studien häufiger liest oder was macht, ob sowas von der Sample-Größe okay ist oder ob das wenig ist. Also ich werde ja immer stutzig, wenn ich sowas lese wie, wir haben 5 Leute gefragt. Ne? Das ist dann immer, also hier hatte man immerhin 27 Targets haben die das Ganze genannt. Und Target ist dann immer diese eine Person, die halt was ausrechnen muss oder das Bewerbungsgespräch durchmachen muss. Und insgesamt hatten sie 89 Observer. Also die Anzahl der Gesamtobserver war 89 dann. Im Schnitt waren die Leute 24 Jahre alt und Studentinnen. Und interessant ist jetzt die Frage, was rausgekommen ist, sondern was sie noch gemacht haben. Während die eine Person stressige Aufgaben bewältigen musste, wie dieses Bewerbungsgespräch und Kopfrechenaufgaben, haben die anderen Personen diese eine Person beobachtet und sechsmal während des Versuchs Auskunft darüber gegeben, ob sie sich selbst gerade gestresst fühlen. Und gleichzeitig wurde auch noch der Cortisolwert im Speichel gemessen dabei.
Also nicht nur die Selbsteinschätzung, sondern das ist auch so ein echter Messwert für Stress.
Genau,
dann.
Ein echter Messwert auch nochmal halt im Speichel. So. Das Ergebnis ist ein recht erstaunliches, und zwar konnten bei beiden Varianten, sowohl bei der Ich- als auch bei der Wir-Variante, bei den Beobachtern ein Stresslevel gesehen werden, also gemessen werden, dass sie gestresst waren. Allerdings wurde bei der Wir-Variante, wo ein Wir-Gefühl erzeugt wurde, das Ganze 4-mal häufiger gemessen. Also die Wir-Gruppe war, wie es sich vermuten lässt, mehr gestresst, also hatte mehr Fremdstress, wenn man das mal so nennen möchte, ne? Also so wie Fremdschämen, hatte mehr Fremdstress als die Ich-Varianten. Und das Ganze, obwohl die nicht, also es hat gereicht, fürs Stress abfärben, dass die nur einmal ganz am Anfang dieses Wir-Gefühl erzeugt haben. Keine enge Bindung, die wussten wahrscheinlich nicht mal die Namen der anderen, also haben die nicht behalten, sondern nur diese kurze Einstellung Einführung, dass die einmal als Gruppe behandelt wurden und einmal als Individuen, hat dafür gesorgt, dass die Wir-Gruppen eine messbar stärkere Stressabfärbung hatten.
Aber du hattest gerade so anfänglich beim Thema gesagt, so, ja, überrascht ja auch alles nicht. Aber ich finde das ehrlich gesagt schon ein bisschen überraschend, weil ich würde sagen, also, ich meine, Stress ist ja auch immer so ein, oder kann zumindest da auch so ein bisschen Angst sein oder so, ne? Also, der Auslöser Angst sein. Und wenn ich jetzt in so einer individuellen, anonymen Gruppe wäre und dann, ich hatte so das Gefühl, einer wird da rausgezogen und der muss dann so fiese Aufgaben lösen, dann würde mich das in so einer Einzelkämpfersituation mehr stressen, als wenn ich in so einer netten Gruppe wäre, wo ich so das Gefühl habe, ja, wir gehören zusammen so und das machen jetzt hier mal diesen Test so. Also, dass ich dann so ein bisschen Rückendeckung von der Gruppe habe und mich nicht ganz so gestresst fühle, wenn ich mich dann da blamiere oder wie auch immer. Also so ein bisschen erstaunlich finde ich das schon. Also ich verstehe natürlich, der Mechanismus ist natürlich ein anderer. Ne? Ich sehe jemanden aus meiner Gruppe, der wird gerade gestresst und deswegen stresst mich das auch. Und in der Individualgruppe sage ich so, okay, da wird jetzt einer auseinandergenommen, aber ist mir ja egal, bin ja nicht ich. Und
mit dem habe ich ja nichts gemeinsam.
Mit dem habe ich nichts zu tun. Ist, ne? Aber ich finde es schon erstaunlich, dass sich das dann so auswirkt.
Ja, das stimmt.
Hätte ja durchaus auch andersrum sein können.
Stimmt, über den Aspekt hatte ich gar nicht nachgedacht dabei. Aber ich meinte bei diesem wenig verwunderlich, weil wir es ja irgendwie so aus dem Gefühl, also aus dem Alltag irgendwie kennen, dass wenn jemand, der uns sozial nahesteht, also mit dem wir in irgendeiner Form in einer sozialen Verbindung stehen, dass es uns stressen kann, wenn diese Person auch gestresst ist. Also ich merke das zum Beispiel gerade jetzt im Homeoffice, wenn meine Frau halt zu Hause arbeitet, am Schreibtisch neben mir sitzt, wenn die gerade irgendwie einen stressigen Moment hat, fühle ich mich unwohl dabei.
Ja, das,
obwohl ich nichts...
Das liegt also daran, dass du ein schlechtes Gewissen hast, weil du nebenan vor der Placy sitzt.
Nee, das stimmt leider nicht. Das stimmt leider nicht. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also wenn ich hier arbeite und irgendwas am Rechner mache, was schreibe, Rechnung oder sonst was oder Verwaltungskack oder einen Podcast vorbereite und irgendwie merke, dass meine Frau neben mir gerade einen super stressigen Moment hat auf der Arbeit, weil irgendwas schiefgelaufen ist, irgendwie die Hütte brennt oder so, dann ist das für mich im Moment, fühle ich mich unwohl.
Auf jeden Fall.
Weil ich ihr eigentlich gerne irgendwie in dieser Stresssituation helfen möchte. Also ich möchte sie aus dieser Situation rausholen oder irgendetwas tun, kann aber objektiv nichts machen. Und das stresst mich.
Auf jeden Fall. Es gibt nichts, was mich mehr stresst, als wenn meine Frau auf der Couch sitzt oder wo auch immer sitzt und so macht.
Ja! Das ist auch der Schlimmste. Das ist so, ist irgendwas... Nö.
Und das höre ich halt durch Wände, durch Türen und dann weiß ich, dann kannst du halt auch, das, also nicht, dass ich es ignorieren wollen würde, aber das kann man auch nicht ignorieren,
nicht.
Weil man dann selber gestresst ist, ja. Also keiner kann mich so sehr stressen wie, also ohne, dass sie es will, aber meine Frau. Und ich glaube, mein Chef. Beide können mich unglaublich stressen, wenn sie so Andeutungen, so subtile Andeutungen machen von Stress. Das lässt mich bei dir kalt, lässt mich dann völlig kalt.
Danke.
Nein, Quatsch. Nein, das ist
das
aber
immer dieses, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht? Habe ich den Müll runtergebracht? Ich habe den Müll runtergebracht. Klodeck ist unten. Hochzeitstag, ist heute Hochzeitstag?
Ich kaufe mal lieber Blumen. Ja. Ach. Ja, und wir beide waren ja auch irgendwie, so, wenn wir auf Tour waren, war das ja auch immer so ein bisschen, ne? Wenn wir irgendwo angekommen sind und dann halten wir beide ja auch immer so Rücksprache. Ne? Und das sieht doch ganz schön aus hier. Ja, wird gut. Schöne Bühne, alles gut. Schon ein paar nette Leute vor der Tür schon gesehen. Super. Und dann bestärken wir uns ja auch. Und das kann auch in die andere Richtung gehen, ne? Wenn wir so gesagt haben, die sehen alle so aus, als würden die uns gar nicht kennen. Was ist denn hier los? Und
hast du den Techniker gesehen? Der hasst uns.
Und dann reden wir uns auch in so eine Negativstimmung.
Aber ich weiß nicht mehr, welcher Ort es war, aber wir waren bei der Tour. Das war ein Ausverkauf. Also ich weiß, dass es ein ausverkaufter, also eine ausverkaufte Veranstaltung war mit irgendwie 300-400 Leuten. Aber es im Rahmen der Veranstaltung wurden irgendwie vom Veranstalter war es, glaube ich, 10 Karten verlost und den hat so ein Kegelclub gewonnen. Also so ältere Damen, zwischen 50 plus und die hatten dann auch noch irgendwie ihre Ehrenplätze mit diesen 10 gewonnenen Karten mittendrin und wir saßen da und dachten so, oh Gott, die werden, also das hat mich gestresst.
Das war kein Kegelclub, das waren die Landfrauen, glaube ich.
Ich weiß nicht, aber es war, also ja, die hätte ich dort sonst nicht erwartet.
Ja.
Aber und es ist witzig, weil es waren irgendwie 400 Leute da, ne? Aber stressen tun einen diese 10.
Ja, das ist wirklich so, ja. Das ist aber auch, ja, auch so Kommentare und so, ne? Es gibt 100 positive, aber die 2, die dann rumnölen und sagen,
ja, Niklas ist nicht synchron.
Ja, okay, das geht einem ja nicht so ganz an die Seele, ja, weil da weiß man ja, das ist ein technisches Problem. Aber wenn einer schreibt, ich bin doof, finde ich das jetzt nicht so schön. Das beschäftigt mich dann. Naja.
Ja.
Genau. Ja, haben wir. Toll. Das waren 4 schöne Themen, muss ich sagen, oder? Oder
ja,
bist du noch nicht durch? Doch, ne?
Doch, ich bin durch.
Können wir uns nochmal schnell angucken, was haben wir denn heute gelernt? Ich find,
Mein Sendungsplan ist weg.
Der kann doch nicht immer weg sein.
Der ist immer weg, wenn wir an diesem Punkt sind. Vielleicht bin ich einfach unvorbereitet. Ich bin gestresst.
Wieso ist der denn immer weg? Dann muss doch irgendwo der Moment kommen, wo du sagst, so, ich bin mit meinem Thema fertig, scheißegal, ich klicke das Fenster zu hier.
Das ist unterbewusst. Ist fertig und ja, so, jetzt bin ich bereit. wir haben gelernt, dass wir in Zukunft mehr als nur das Labor auf dem Chip, wir werden eine Fabrik auf dem Chip bekommen.
Du hast uns beigebracht, wie wir mal wieder aus der Natur lernen können, nämlich wenn es darum geht, passiv zu kühlen, wie ein Kamel, durch Aerogels und Aquagels. Nee, wie heißen die Aerogels?
Hydrogels. Hydrogel und Aerogel. Ja. Wir haben gelernt, dass zivilisiertes Leben eine uranbetriebene Fußbodenheizung braucht.
Genau so will man zitiert werden. Sehr gut. Oh Gott. Und du hast uns noch beigebracht, dass dass Stress ansteckend ist im Prinzip. Ne? Dass Gruppen, denen wir emotional näher stehen oder ja, das ist eigentlich, also in einem Gruppengefüge.
Es reicht schon relativ wenig Gruppengefüge aus.
Ja. Also selbst lose Teams, lose Zusammenkünfte können dazu führen, dass Stress zu uns überschwappt in gewisser Weise.
Ja.
Sehr schön. 4 schöne Themen, muss ich sagen, fand ich heute.
Ja, fand ich auch.
Fand ich alle spannend.
Fiel mir diesmal auch leicht, die zu finden. Es sind ja immer, ne, also mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, es sind immer Folgen, da blättert man so ein bisschen durch die üblichen Seiten, wo man immer mal so sucht, guckt so ein bisschen rum oder kriegt noch was zugeschickt und hat irgendwie so, ach guck mal, ich hätte potenziell 5 Themen, die interessant sind, die ich mal vorbereiten könnte. Und dann hast du so andere Wochen, da suchst du und suchst du und suchst du, findest 2 Sachen, wo du denkst so, ja, die könnten spannend genug sein, fängst mal an, das erst vorzubereiten und während du das erst vorbereitest, merkst du, ne, ist voller Scheiße. Und also mir geht's echt so. Also manchmal fällt es mir sehr schwer, ordentliche Themen zu finden, manchmal aber auch super leicht.
Mhm. Ja, ist bei mir auch, ja. Ich habe übrigens, wo wir gerade über Stress sprechen, also war jetzt gar nicht so stressig, aber das fällt mir gerade ein. Ich hatte eine interessante Aufgabe vorletzte Woche. Ich durfte mal Projektanträge evaluieren. Also normalerweise schreibe ich ja Projektanträge, ne? Und jetzt wurde ich gefragt, ob ich in so einem Expertengremium sein möchte, wo ich Projektanträge selber zum Lesen und Evaluieren bekomme. Und das war irgendwie lustig, mal auf der anderen Seite zu sein.
Und können wir Ideen abgreifen?
Das habe ich auch gedacht. Ne? Also es ist ja interessant, mal so Projektideen sich anzugucken. Aber deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht, sondern natürlich, weil ich zum einen natürlich wichtig finde, dass es diese wissenschaftliche Selbstkontrolle gibt, also dass man selber evaluiert und sagt, ist das eine gute Idee oder nicht. Aber war auch nicht so ganz einfach für mich. Also ich, die Rolle des strengen Gutachters musste ich für mich auch erstmal so finden, weil ich habe die am Anfang so gelesen, die Anträge, und gedacht, ja, okay, hier hätte man ausführlicher schreiben können. Aber im Prinzip steht es ja auch. Also sie meinen ja wahrscheinlich das so und so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, aber weil ich jetzt hier gut mit gutem Willen reinlese, steht aber möglicherweise nicht so, und so funktioniert Begutachtung nicht. Man muss halt auch wirklich gucken, was steht denn hier? Ne? Wer hat sich wie viel Mühe gegeben? Wie ausführlich ist das? Wie schlüssig ist das? Und nicht annehmen, ja, das werden sie schon auch machen, ist ja klar. Das war schon spannend für mich. Also, dass man da auch dann mal sagen muss, ja, okay, das ist jetzt nicht sehr mühevoll geschrieben oder nicht lückenlos, hier fehlt irgendwie, ist noch nicht so eine ganz runde Geschichte. Bin mal gespannt, also ob man da auch dann was für seine eigenen Anträge rauslernt. War auf jeden Fall
gute Ideen dabei, spannende, also
ja, ich will jetzt nicht so sehr auf Details eingehen, also, ne, weil ja, ich natürlich nicht, ich möchte nicht offenbaren, wo ich überhaupt begutachtet habe, weil die kommen dann und sind ärgerlich mit mir vielleicht. Ich habe übrigens 100 neue Follower auf Strava.
Ach schön, guck mal. Hast du mich jetzt überholt?
Nein, noch lange nicht. Noch lange
echt
nicht? Aber,
Oh Gott. Ich war so lange nicht mehr auf Strava.
Ich weiß, ich habe mich im Livestream...
Ja, ich muss laufen. Ja, ich weiß.
Ich habe im Livestream habe ich mich beschwert, dass der Herr Remford mit seinen paar Einheiten, die er auf Strava ist eine Sportplattform, mit den paar Einheiten, die er da mal gepostet hat, mehr Follower hat als ich, der immer regelmäßig sein Training macht und keiner interessiert sich dafür. Das stimmt so nicht.
Das war dieser Jog-Wettkampf.
Ja, aber das Erstaunliche war ja, dass der halt bei Strava nicht so richtig stattgefunden hat, ne? Weil weder Bielendorfer noch du irgendwie groß gepostet habt.
Ja,
also,
stimmt.
Das war
also zwischendurch, nachher am Ende schon, ja, das war ein bisschen blöd, das wird beim nächsten Mal anders.
Und trotzdem, naja, aber da, dann habe ich geklagt im Livestream, und schon am nächsten Tag irgendwie hatte ich 50 bis 100 neue Follower. Da war schon wieder gut, war ich schon wieder versöhnt, guck. Da fällt auch ein wenig auf mich ab.
von dem Wettkampf Ruhm. Der zwei Fettis.
Von deinem Sportruhm. Genau. Hast aber noch nicht angefangen zu trainieren, ne?
Nee, nicht richtig. Ich bin gerade mit Küche beschäftigt. Naja. Das ist tatsächlich doch zeitraubender und so, als man denkt. Ich hoffe, also mal ganz ehrlich, ich habe so langsam auch die Schnauze voll davon, zwischen Kisten zu wohnen. Ich hoffe objektiv wirklich, dass wir irgendwie so zu Weihnachten hin, also Ende Dezember, das klingt jetzt noch lange hin, aber das ist ja gar nicht mehr so lange.
Das ist überhaupt nicht mehr weit hin.
Das sind noch 4 Wochen, dass wir tatsächlich in 4 Wochen so weit sind, dass wir alle Möbel aufgebaut haben. Also so, ne, dass ich wieder in einem Bett schlafen kann und nicht in einer Matratze, auf einer Matratze auf der Erde, dass unsere Küche steht und wir irgendwie, also ich will noch nicht mal alle Kisten ausgeräumt haben oder so, ich will nur, dass alle Möbel stehen und man mal anfangen kann, hier und da eine Kiste auszupacken. Da wäre ich schon froh.
Und ich muss ja auch sagen, wenn man viel Stress hat, so ist es ja auch nicht erstaunlich, dass man nicht viel Energie für Sport hat. Ne? Ich habe hab auf so einer Plattform, kann man, Velo Viewer heißt das, da kann man seine Daten von Strava auch analysieren, und dann sieht man so über Jahre die Entwicklung oder die Jahre, wie viel du trainiert hast, so, und kannst Jahre vergleichen. Und dann habe ich die Daten nochmal so durchgeguckt und habe dann so gesehen, ich weiß nicht, 2018 habe ich zum Beispiel relativ viel trainiert, 2019 relativ wenig, 2020 wieder viel. Ne? Und dann habe ich gedacht, so, warum ist mir da 2019 so schwer gefallen? Und das war halt das Jahr, wo wir getourt sind. Ne? Also, und da war halt viel Stress für mich. Ne? Und du kannst so in den Monaten genau sehen, wo wir viel unterwegs waren. Und wenn wir dann freitags bis sonntags unterwegs waren und die ganze Woche aber trotzdem noch gearbeitet haben, da war einfach mal die Energie dann weg, noch laufen zu gehen. Ne? Also wenn wir samstags einen Auftritt hatten, mussten wir eh weiterfahren, am Sonntag den nächsten Auftritt haben. Also allein zeitlich wäre es schon schwierig gewesen. Aber ich hatte einfach auch keinen Biss mehr für sowas. Ne?
Ja,
also
keine Energie mehr.
Also morgens aufstehen, wenn du den Abend vorher mit Adrenalin auf einer Bühne standst, ist einfach wahnsinnig schwierig. Also und da sieht man halt, wie das auch alles in sich greift. Ne? Also wenn du einfach zu viel Stress in deinem Leben hast, dann reicht die Energie irgendwann nicht mehr für alles. Ja. Und das ist wirklich interessant zu sehen, wie so verschiedene, also Stressfaktoren in meinem Leben halt permanent in so einer Interaktion sind und zerren an mir und an meiner Aufmerksamkeit. Also natürlich die Kinder, mit denen ich wahnsinnig viel gerne Zeit verbringe, aber das ist natürlich auch anstrengend und kostet Energie. Ne? Der Sport, den ich gerne machen will, Podcasts und Streams, die Zeit kosten, die Arbeit, die Partnerschaft, alles braucht Zeit. Das ist schon ganz spannend irgendwie.
Also ich kenne das, dass man nicht mal mehr genug Energie hat, sich auf die Couch zu setzen und die PlayStation anzumachen, weil einem etwas spielen einfach zu anstrengend ist, weil man da, nee, also das klingt blöd, aber dass einem spielen zu anstrengend ist, weil man da interagieren muss. Ne? Das
oder
ist so,
Entscheidungen treffen muss, ne? Die kosten ja, genau, ja auch, das kostet genau, ja auch Energie. Also,
genau, Entscheidungen treffen muss und interagieren muss, dass man einfach keine Energie mehr hat zu spielen, also zu zocken, das sind dann richtig beschissene Tage. Aber, ne, aber so was passiert halt. Ne? Da reicht es dann gerade noch, um sich hinzusetzen, irgendwie auf die Fernbedienung zu fallen und noch eine Folge Star Trek anzumachen, wo man so vor sich hindümpelt und nichts für tun muss oder so. Das ist also, solche Tage finde ich schlimm und das geht mit Stress einher. Ne? Also wenn je mehr Stress, desto weniger Motivation, zumindest geht mir das auch so, bleibt irgendwie über für andere Projekte oder andere Sachen. Ne?
Aber wenn du jetzt sagst, solche Tage sind schlimm, dann muss ich natürlich zwischengrätschen und auch wenn ich natürlich wahrscheinlich der Allerschlimmste bin, aber trotzdem, man muss sich natürlich sagen, man darf diese Tage nicht als schlimm wahrnehmen, ne, sondern man muss die eigentlich dann mit voller Kraft umarmen und sagen, heute liege ich nur auf der Couch und es ist völlig okay. Denn wenn der Körper so weit ist, ne, dass du ausgebrannt bist und keine Energie für Dinge hast, die dir normalerweise Freude machen, dann bist du dick im roten Bereich und dann muss man sich einfach auch mal Tage gönnen, wo man eben nichts macht und zwar nichts macht ohne schlechtes Gewissen. Das ist mein
das
größtes
sagt
Problem.
Sich leicht.
Ja, ja, ich
aber
weiß.
Ohne schlechtes Gewissen ist wichtig, aber das ist schwierig.
Ich bin da der Allerletzte, der das kann. Also ich rede hauptsächlich mit mir selber, weil ich ganz schlecht, also die Mentalität in dieser gesamten Familie ist nicht so, dass man rumsitzt. Also meine Frau sitzt nie rum, ich sitze eigentlich
doch,
nur.
Rumsitzen schaffe ich, aber ohne schlechtes Gewissen schaffe ich nicht. Ich hab dabei halt durchgehend schlechtes Gewissen, aber das ist dann auch nicht geil, weil das entspannt einen dann nicht.
Genau, ja. Deswegen sage ich,
halt
wenn
auch
du schon rumsitzt, dann wenigstens ohne schlechtes Gewissen. Ne? Das ist, es ist alles nicht einfach. Eine Sache haben wir noch. Wir haben noch
bitte.
Den Schwurbel.
Ach stimmt. Was haben wir diesmal?
Wir haben etwas Schönes, nämlich eine Webseite, die schreibt sich J-A-I-I, genau, www.jaii.de, J-J-J-J, wahrscheinlich wieder irgendwas aus dem Esoterischen. Ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich so halb, nur halb so hinguckt, sieht das ein bisschen aus wie Jail, wie Englisch Gefängnis. Und das passt eigentlich ganz gut, weil es ist eine Partnervermittlungsseite, also so eine Partnervermittlungsseite für Schwurbler und Schwurblerinnen. Also wenn man da mal drauf geht.
Spirituelle Single-Börse, oh
genau.
Gott.
Liebe ist alles, deine Dating-Community für Herzmenschen, Seelenpartner und ganzheitliche Partnersuche. Ist das nicht schön?
Ja, ach.
Oh, fängt, ich sehe schon, die Überschrift ist, du warst schon immer irgendwie anders. dein Herz voller, deine Gefühle größer, dein Wunsch nach Einlassen tiefer und deine Lust sinnlicher. Willkommen bei Jail.
Jay. Das Ausrufezeichen dahinter macht es auch nicht besser.
Stimmt,
ne?
ja, stimmt. Das fällt mir auch gerade ein, ja. Krass, ja.
eine einzige Art Community, Chat-Blogs, Messenger-Forum, Angebote und Seminare. Da bin ich interessiert.
Ja, das ist nämlich genau das Erstaunliche. Also das kommt so wie so eine Dating-Plattform daher. Es sieht alles so schön ganzheitlich aus. Man fragt sich natürlich, wie viele Leute hier dann wirklich, also ist die Community wirklich so groß? Also sucht man einen Partner dann wirklich so in diesem ESO-Bereich? Obwohl, ja, könnte man sich schon vorstellen, weil sonst findest du ja keinen. Also alle anderen würden ja wahrscheinlich schreiend weglaufen, wenn man dann mit diesem Geschwurbel anfängt. Aber hier könnte das vielleicht funktionieren. Angeblich, habe ich gelesen, haben die 13.000 Mitglieder in der Datenbank.
Vielleicht unterschiedliche Zugriffe von unterschiedlichen IPs oder so.
Ich finde es auch ein bisschen komisch, weil ich habe mal geguckt, auf Twitter haben die auch einen Account und auf Twitter haben die 212 Follower. Das finde ich ja immer so, ich nenne das also immer diesen Abgleich unter den Plattformen. Das ist mir auch schon immer aufgefallen, wenn so Podcaster behaupten, sie haben 2 Millionen Hörer, der Twitter-Account hat aber nur 20 Follower, dann erkenne ich da eine gewisse Diskrepanz. Die natürlich auch daher rührt, wie gut oder schlecht du einen Twitter-Account bespielst, aber ja. So eine Diskrepanz spricht meistens dafür, dass eine deiner Zahlen grob falsch ist.
Ja.
Und auch hier finde ich ein bisschen komisch, 13.000 Mitglieder in der Datenbank und 212 Mitglieder, Follower auf Twitter. Letzter Post bei Twitter, 1,5 Jahre her, ist schon ein bisschen komisch. Und was hier wirklich, worauf du gerade schon ganz gut hingewiesen hast, ist, diese Seite kommt hier so biodynamisch daher, aber und heimelig und schön, aber sobald du auf irgendwas klickst, musst du eigentlich bezahlen. Also kostenlos registrieren und Herzmenschen finden. Ja, es gibt einen Account, der kostenlos ist, aber wie so immer bei diesen Flirt-Sachen, da geht natürlich auch nichts wahrscheinlich, da findest du auch keinen. Und ansonsten musst du halt Mitglied werden. Gibt es gerade übrigens zum Corona-Rabatt 50% reduziert. Da kannst du dann halt für 50 Euro für 12 Monate kannst du dann, wenn du für 12 Monate gleich Mitglied wirst, kannst du da beitreten, diesem System. Also das geht einmal, wenn du Geld einwirfst und ich glaube, darum geht es hier hauptsächlich, das hast du gerade schon vorgelesen, sie wollen ihre Seminare verkaufen im Wesentlichen. Also du kommst für die Liebe, du bleibst für den Schwurbel. Du kommst hier hin, weil du einsam bist und verzweifelt bist und dann siehst du halt auf der gleichen Seite werden hier diese ganzen Gruppenseminare angeboten. Ne? Gruppenrückführung in frühere Welten.
Sind die von der Plattform selbst oder sind die vom mittelt, weil unter wenn ich hier auf das ist Branchenbuch, da ich habe aber vorhin nicht auf Branchenbuch geklickt, sondern Angebote und Seminare. Wenn ich da auf mehr klicke, direkt auf der Startseite, dann lande ich tatsächlich im Branchenbuch von denen. Mit okay. Coaching, Ernährung, Buddhismus, wo wahrscheinlich Leute noch einen kleinen Obolus bezahlen dafür, dass sie dort gelistet sind.
Ja, da gehe ich von aus. Das wird das Geschäftsmodell sein. Ne?
Ja. Oh, der ist übrigens auf der Website steht unten auch bekannt aus WDR 1 Live und Connection, der Verlag fürs Wesentliche, Lebenskunst, Weisheit und Heilung.
Oh Gott, okay, den kenne ich gar nicht, den Verlag ist ja grauenhaft.
Ich auch nicht.
Aber die Seminare sind toll hier, Gruppenrückführung in frühere Leben am 29. Mai, ich reise durch Raum und Zeit, mal gucken, was das kostet. Ja, da steht jetzt nichts, oder? 4 bis 6 Teilnehmer? Da sehe ich jetzt gerade keinen Preis. Ich hatte gestern mal auf irgendwas geklickt, das kostete irgendwie dann auch für so einen Samstagnachmittag 450 Euro. Dynamische Beleuchtung. Was das alles gibt, circa Dauer 1 Stunde. Steht da wenigstens, 0 Euro, das ist okay.
Ja,
das will ich ja gar nichts sagen. Dann kann ich mich mal dynamisch beleuchten lassen. Reinkarnationsausbildung von 10 bis 18 Uhr, dann kannst du Reinkarnation. Ach, 250 Euro je Teil. Mhm. Und was ich auch noch spannend fand, war, hier gibt es ein Forum, ne? Und da sieht man wieder, da kommt wieder eins zum anderen. Oben rechts in dem Reiter kannst du auf Forum klicken. Und wenn du da drauf klickst, dann geht es gleich wieder los. Warte mal, was hatte ich denn hier gefunden? Da sind nämlich die ganzen Corona-Leugner dann auch. Ich weiß gar nicht, wo ich das gefunden habe. Aktuelles. Ah, hier, genau. Glaubt nur den offiziellen Quellen. Da geht es dann sofort los. Herrlich, wie sie uns verarschen, aber der Michel merkt ja eh schon lange nichts mehr. Und inzwischen gibt es von Dr. Bhakti und seiner Frau das Buch Corona-Fehlalarm mit hervorragenden Rezensionen und so weiter. Also ja, da kommt ja halt genau alles zusammen. Ne? Also da sind, allein dann wird es irgendwie schon komisch, wenn mit solchen Leuten dann wieder Geld gemacht wird und da nichts rausgelöscht wird, rauskorrigiert wird. Ja. Schwierig. Ja, also die Schwurbler treffen sich und verlieben sich untereinander.
Ja, sieht aber auch nicht sehr, sehr benutzerfreundlich aus, ne, dieses ganze Ding. Das so, weiß ich nicht. Okay, es gibt einen Link zu Facebook. Was ich bei solchen Seiten ja immer gerne mache, ist, ich gucke mal ins Impressum. Wer ist denn da der Verantwortliche? Aha, okay. J-Community, CO Zahm und Zornig Werbeagentur, Michael Bertrams. Michael Bertrams verantwortlich. Wer ist das denn? Ich guck mal kurz. Michael Bertrams, der hat einen Wikipedia-Eintrag. Oh. Der Richter, aber das, nee, das scheint ein anderer zu sein, oder? Deutscher Jurist, Präsident des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen. Nee,
glaube ich eher nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Es klingt unwahrscheinlich, oder? Kolumnist für den Kölner Stadtanzeiger. Ja, das, Michael Bertrams, spirituelle Lebensberatung. Guck mal, da haben wir eine Website unter michaelbertrams.com. Sorry, Website under construction. Aber da steht seine Telefonnummer. Soll ich die machen?
Vielleicht, oh Gott.
Nein, 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 nein. Aber ja, ist, ne, das, ja. Es ist witzig, dass eine Partnerbörse für. Es gibt für alles eine Partnerbörse.
Ja. Offensichtlich, ja.
Ja. Okay.
Gut, dann sind wir durch. Haben wir es wieder? Hausmeisterei noch schnell? Haben wir da irgendwas? Ah.
Ja, ich hatte mir noch was aufgeschrieben. Und zwar zwei kleine Dinge. Und zwar wurden, ich weiß nicht, es kam in einer Mail oder so. Oder auch als Kommentar im Blog, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, haben ein, zwei Leute gefragt, ob wir nicht den Audio des Twitch-Streams veröffentlichen können. Und das werden wir nicht tun, weil das ist nicht, also erstens ist das ein Videofeed, den wir da als Live-Feed machen. Das ist, sich das anzuhören, ist komplett sinnlos, weil wir die ganze Zeit sagen, wie sieht man hier und ist man da und guck mal hier, ne, ist halt Video. Und wenn das jemand unbedingt möchte, die ganzen Sachen liegen alle noch auf YouTube und dann kann man sich das gerne von dort ziehen und sich die Tonspur separieren. Wir werden das aber nicht in den Feed packen und auch keinen separaten Feed nochmal dafür aufsetzen, weil es einfach nicht, also es macht uns viel, viel mehr Arbeit und keinen Sinn.
Ja, es ist ja wirklich, in der Sendungsplanung ist es ja wirklich so, das, wo wir jetzt in den vergangenen Jahren immer gedacht haben, so, oh ja, das ist interessant und schön, aber das funktioniert im Podcast halt nicht. Das sind jetzt genau die Links oder Webseiten, die wir uns in dem Stream angucken können. Und das ist wirklich visuell ausgewählt alles. Das meiste, würde ich zumindest sagen. Und deswegen, genau wie du gesagt hast, da würde ich mich wirklich schlecht fühlen oder wir uns schlecht fühlen, wenn wir das als Audio-File rauskübeln würden.
Ja, es ist auch einfach, also das ist irgendwie, das ist wirklich ein gutes Stück mehr Arbeit und einfach das auch nicht wert, weil das, also das zu hören ist halt nicht sinnvoll. Ne? Guckt euch das an, wenn ihr möchtet, gerne live, dann könnt ihr euch auch im Chat mit beteiligen, wo wir drin lesen und auch drauf eingehen. Wir machen auch am Ende der Streams, haben wir uns jetzt vorgenommen, immer so ein bisschen Q&A, was ganz witzig ist. dazu guckt ihr euch das Ganze am besten auf Twitch an. Wir streamen auf Twitch und YouTube, aber in erster Linie eigentlich auf Twitch. Wir machen YouTube eher so als Legacy-Support, beziehungsweise weil es da dann im Langzeitarchiv quasi liegt.
Ja, das ist der gute Hinweis. Ne? Also ich meine, man kann ja gut verstehen, dass nicht viele Leute oder immer Zeit haben, das Zeug live zu sehen, also montags abends 8 Uhr, da muss man ja auch erstmal Zeit haben. Das sind halt so Größenordnung 1000 Leute, die dabei sind, aber nach 2-3 Tagen haben das auf YouTube dann halt 5000 gesehen, so im Nachhinein.
Gang sozusagen. Ne? Und das ist, das finde ich dann halt, also zeitsouverän kann man es halt auch immer mal gucken, wenn man Bock hat. Genau.
Prinzipiell geht zeitsouverän bei Twitch auch, nur da fehlt uns, also dafür streamen wir zu wenig, als dass wir das eingeräumt bekommen würden von Twitch. Das zu dürfen. Also wenn du einen anderen Status hast, hast du auch noch ein Archiv, aber wir benutzen als Archiv quasi YouTube.
Ja.
Dafür. Genau. Genau. So, ja, das war die Hausmeisterei soweit.
Genau, dann sind wir durch, ne? Eigentlich, dann war das methodisch inkorrekt Folge 179 vom 24.11.2020 und du hast noch einen Song rausgesucht, ne?
Aufgenommen am 22.11., das möchten wir hier nochmal unterstreichen, es kann so ganz viel wichtig, passieren.
Ganz wichtig.
Ne? Ja, genau, wir mussten früher, weil ich diesmal keine Zeit hatte an unserem üblichen Aufnahmetermin. So, wir beenden diese Sendung mit einem Lied, das ich noch rausgesucht habe, das habe ich bei YouTube gefunden, das heißt Confounds the Science Version 2 Sequel. Ich muss das mal ganz kurz selber anklicken, damit ich noch auf die Kette kriege, von wem das war. Vom Parody Project heißt der Kanal. Und das ist ein ganz witziges Lied, weil das ist ein Cover von Sound of Silence. Ne, also Sounds, ja. Nee, Sound oder Sounds of Silence?
Sound of Silence. Von genau. Simon & Garfunkel, oder?
Ja, das mag sein, ja. es ist ein Cover, eine Parodie, sehr witzig. Guckt euch das gerne auch auf YouTube an, wir verlinken das. Da kann man den Text nämlich auch mitlesen und mitsingen. Das ist ein Sing-Along. Und das Witzige an diesem Song ist, also es geht so ein bisschen hier um den Klimawandel. Es ist eigentlich ein eher politischer Kanal, der sich über die Trump-Regierung ein bisschen auslässt und teilweise auch lustig macht. Die beiden Typen, die das singen, sind auch sehr witzig anzusehen, weil die sehr überspitzt machen, so mit Perücke vor so einem Mikrofon, mit Weste und so, also ganz nett. Das aber eigentlich Witzige ist, es gibt von diesem Song mittlerweile 3 Versionen, weil die jedes Mal eine neue Version machen, wenn Trump irgendwas Dummes macht. Die haben jetzt, ich habe Part 2 genommen, weil es da halt um Klimaschutz und so weiter ging. Part 3 ist der aktuellste und auch sehr hörenswert. Da geht es nämlich um die aktuelle Wahl, also um das Wahlergebnis, dass Trump nicht gehen will und so. Aber es ist immer das gleiche Lied, der Text ist halt immer nur anders. Das ist ganz witzig gemacht.
Cool.
Sehr, sehr hörenswert.
Ich bin
aber sehr, das war's dann auch.
Sehr gespannt. Ja, vielen Dank. Junger Padawan, geh zurück in deine Küche und werkel noch ein wenig.
Ja, wenn die anderen mich noch mitspielen lassen, werde ich das jetzt tun.
Wir sehen uns dann wieder in einer Woche im Livestream und hören uns wieder in 2 Wochen hier auf diesem Sendeplatz.
Oh Gott.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. We know darkness will descend. Precisely as the science portend, when all but 3% of scientists say we should have taken action yesterday. A collision of corporate greed against the earth, our social dirt, and it confounds the science. There's air pollution overload from life and fossil fuel. And while solutions are within our sight, we're doing nothing to avoid the plight. A catastrophe like we've never seen before stands at the door, and it can silence, extermination of the bee, where once 10,000 now there's 3, they're disappearing at a rapid clip. I don't use honey, all the more I'm square. We should remind ourselves that without bees there's no food, and it confounds the science. Our cancer rates are through the roof. As to the cause, there's never proof.
The chemicals that we spray on our food and other toxins that we gladly chew. The consequences of our choices we minimize, get supersized. And we confound the science and the people bow and pray to the money God they made. While the earth is flashing its warning about disaster that we are forming, we argue back and forth over meaningless issues that we fabricate till it's too late. And even then we confound the science.